Hallo und herzlich willkommen beim P2P Café. Heute mal wieder mit einem Gast und zwar Patrick. Hi Patrick.
Ja, hallo auch von mir.
Und natürlich ist auch Thomas wieder mit dabei. Moin Thomas.
Moin, moin. Hi, grüß euch.
Ja, und der Patrick, der ist ebenfalls mittlerweile Podcast-Co-Host, vielleicht habt ihr ihn schon mal gehört, und zwar beim Kapitalen Unfug bei Thomas Beutler und hat ihm da, glaube ich, auch geholfen, das Ganze aufzubauen. Und den Thomas, den hatten wir auch schon mal im Podcast. Ja, und ich glaube, der Patrick, der spielt genauso gerne mit Investments rum wie wir, aber noch nicht mit B2B-Krediten, oder?
Ja, genau, bisher noch gar nicht. Also ich mache eigentlich auch sehr viele Sachen, die als ein bisschen gefährlich anzusehen sind. Wahrscheinlich sogar gefährlicher als Peer-to-Peer-Kredite, die ein oder andere Sache. Aber mit Peer-to-Peer habe ich mich bisher noch nicht so intensiv befasst.
Ui, da bin ich immer gespannt. Gefährlicher als alles zu verlieren.
Ja, dann ist er ja
Ja.
eigentlich hier genau richtig, ja. Also wollen wir mal schauen, ob wir ihn heute Abend für die Anlageklasse heiß machen können oder nicht. Aber vielleicht schicken wir dann auch gleich den Disclaimer vorweg, dass das hier natürlich alles keine Anlageberatung ist und alle, die da draußen jetzt zuhören, die machen sich mit ihren eigenen Gedanken. Und was sie hier hören, das sind alles nur unsere Ideen und ja, unsere Diskussionen, aber keine Anlageempfehlung.
Müssen wir auf jeden Fall machen lassen, jetzt wo wir ja noch mehr wie verlieren können.
Oh ja, auf jeden Fall. Aber genau, dazu kommen wir später. Wir gehen jetzt erstmal wieder ein bisschen unsere News durch, Thomas. Und Patrick, du kannst da gerne zwischengrätschen. Wenn dir irgendwas unklar ist, dann frag gerne nach. Ist
Ja.
wahrscheinlich ziemlich viel P2P-Kram und so. Aber ja, dümmer kann man ja nicht werden. Also Thomas, was war los bei dir?
Die letzte Zeit war ja für mich, oder das größte Highlight für mich war die Invest in Stuttgart, ne, die große Finanzpornografie-Messe, wo wir uns ja getroffen haben. Also dich habe ich leider nicht getroffen, Patrick. Ich weiß, dass du da warst mit dem Thomas und dem Herrn Professor Walz. Aber es waren ja auch so viele Menschen da. Es war ja dermaßen brechend voll. Ich meine auch, das war eine der erfolgreichsten. Und für mich gibt es ja nur einen einzigen Grund hinzugehen. Und der ist definitiv nicht die ganzen Stände, würde ich mal behaupten. Also für mich auf keinen Fall die ganzen Stände. Ich habe maximal auch nur drei Stände gesehen.
Also ich habe dich nur bei der Blondine bei Ländermarkt gesehen die ganze
Ja,
Zeit.
von wegen. Ich habe den Ländermarktstand eben nicht gesehen, da war ich nicht einmal. Und was zu dem Thema müssen wir eh noch sprechen, habe ich gedacht. Zu den Damen, die euch da anscheinend eingefangen haben. Nee, ich bin nur bis zu den Letten gekommen, dann noch an TD Funding, also Triple Dragon Funding, ne? Genau, da haben wir ein bisschen Mario Kart ja gespielt. Und dann war ich auf der Blogger Launch und das war's. Also ich habe sonst keine Stände wahrgenommen. Aber das Beste auf der Invest ist natürlich, die ganzen Leute dort zu treffen. Also Grüße gehen raus an die vielen aus der Community, die da waren. Das abends natürlich war super. Dann nochmal zusammenzusitzen mit, ich glaube, wir hatten diesmal, waren es 20 oder über 20 Leute, ne, wo dabei waren.
Ja, ich glaube, was sind nicht 28 oder sowas waren es?
Das war reißig, also auf jeden Fall eine riesenlange Tafel, konnte gar nicht mit allen reden. Und ja, das war schon cool. Und was natürlich auch klasse ist, ist die ganzen Plattformen vor Ort als Ansprechpartner zu haben, mal drüber zu reden über manche Dinge. Aber dadurch, dass so viel los ist, kann man da jetzt auch nicht so arg in die Tiefe einsteigen, fand ich. Trotzdem, ich wurde inspiriert dort auf der Messe, weil für mich war das neu. Ich wusste nicht, dass die lettischen Plattformen sich neu branden wollen. Also, dass sie ein neues Branding versuchen, eben. Das Wort P2P-Kredite hat man am Stand nicht einmal gesehen. Und dafür das Wort Festzins. Da stand dann überall Festzins an der Antwort. Und ich habe mir dann erklären lassen von Mintos, dass es das die neue Strategie ist, weg von dem schmuddeligen P2P hin zu den Festzinsplattformen. Und dazu habe ich natürlich ein Video machen müssen und musste dann auch ganz stark denken an dann das Thema von Herrn Walz im Video, was er da rausgehauen hat, den Spruch, so, ich kann Ihnen jede Verzinsung bieten, wenn Sie im Gegenzug auf die Rückzahlung des Kapitals verzichten, vom
Der war gut, ja.
Hermann Josef Abs. Das war wirklich gut, das hat mir gut gefallen, das war das Beste im Video, muss ich zugeben. Das hat da ein bisschen da auch reingespielt, weil natürlich ist es genau das, es ist halt Festzins, einfach ein Werbespruch oder Marketingspruch, wobei, wer meinen Artikel oder Video gesehen hat, weiß, wenn ich was mit Festzins hinschreibe, muss ich auch den Risikohinweis ordentlich hinpacken. Weil das ist halt kein Festgeld, ganz klar. Aber müssen wir jetzt nicht drüber reden. Hier hören hier nur die Profi-P2P-Investoren zu. Die wissen das, dass wir von was anderem reden als von Festgeld.
Man muss natürlich hier sagen, bei dem neuen Marketing, ich persönlich finde das durchaus attraktiv. Also mich hat es tatsächlich angesprochen.
Ja, man muss ja auch sehen, ich bin, bevor wir zu tief schon in die andere Ecke einsteigen, wie wir dich überzeugt kriegen von P2P. Das war ja, glaube ich, das Ziel für heute Abend, ne? Wir sollen dir ein P2P-Kreditplattform aufschwatzen. Sag mal, das ist das maximale Level, was wir heute erreichen können, ist, wenn du dich bei Ländermarkt registrierst, das Minimum vielleicht bei Bondora oder so oder bei einer Festzinsplattform. Ne? Dann haben wir gewonnen. So der Endgegner. Nee, also man muss halt auch dazu sagen, das sind ja die regulierten Plattformen. Und der Stand ist zur Hälfte ja von der vom lettischen Wirtschaftsministerium, kann man sagen, mitfinanziert worden. Gut, innen dran sind ein paar EU-Gelder geflossen, aber trotzdem ist sozusagen auch ein Stück weit der Staat mit drin in dem Ganzen, indirekt.
Ja, das hat mich natürlich unheimlich fasziniert und das ist so ein Thema, das wird mich natürlich dann eher schon wieder interessieren, weil mir das so ein bisschen Gefühl von Sicherheit vermittelt. Ob das wirklich so ist, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte.
Gefühle sind wichtig beim Investieren, sage ich nur.
Auf jeden Fall.
wenn ich hier in die Peer-to-Peer-Rating, in das Dokument vom Lars reinschaue, dann finde ich die ganzen Anbieter nicht unter den ersten Top 10.
Ja, es kommt natürlich darauf an, was dann die Relevanz ist bei den Ganzen. Ne? Also geht es mehr eben um die Zinsen, dann findest du die nur bedingt weit oben, weil die höchsten Zinsen liefern die nicht. Die Regulierung kostet natürlich was. Oder was ist dir das halt das wichtigste Kriterium da? Aber ich meine, zum Rating kann dir der Lars das mehr erklären, was bei ihm die wichtigsten Punkte sind, warum sie so weit oben sind.
Man muss ja auch sagen, die Regulierung aus Anlegersicht hat bisher auch bei P2P noch nicht wirklich geholfen. Also die meisten Gelder sind, glaube ich, verloren gegangen auf regulierten Plattformen. Also von daher, es ist halt immer die Frage, ob man da jetzt so viel Wert drauf legt. Das Einzige, was dadurch halt verhindert wird, ist, dass man sehr wahrscheinlich keine Scam-Plattform erwischt. Aber das, glaube ich, jetzt noch nicht passiert. Wobei wir, glaube ich, so ein, zwei Teilnehmer gerade im Markt haben, wo man sich darüber streiten könnte und wo wir mal schauen wollen, wie das so die nächsten Jahre läuft.
Und dann dreht es sich auch wieder um, wenn die kollabieren, dann haben wir vielleicht die Summen woanders liegen und nicht mehr bei den regulierten, wenn die kollabieren würden.
Ja. Naja, ich finde das Festzins-Branding nicht so cool. Irgendwie ist das, ich finde es ein bisschen irreführend, weil für mich hat es nicht unbedingt was mit Festzins zu tun. Das suggeriert irgendwie eine Sicherheit, die überhaupt gar nicht da ist. Da finde ich die wenigen P2P-Kredite viel, viel besser. Übrigens, Thomas, was du verschmäht hast, ist das, was du versucht hast zu verheimlichen, ist das Ergebnis von Mario Kart.
Oh ja, da habe ich ja jämmerlich versagt beim Mario Kart ran. Aber du bist ja auch ein Profi bei dem Ganzen, oder?
Ja, ich habe das mit meinem Sohn rauf und runter gespielt. Also du bist Zwölfter geworden, glaube ich, also Letzter, und ich bin Erster geworden.
Das kann man jetzt verraten.
Aber du hast die Kugel geschlagen, zumindest die ersten paar Minuten. Das ist ein bisschen leicht abgefallen, sagen wir so.
Ja, das ist noch das Letzte, was ich da noch lustig fand. Alte Männer, ne? Also alte Männer lassen sich anscheinend von jungen Damen beeindrucken. Musste ich sofort an dich denken, auch in dem Video von Herrn Walz. Ne? Die jungen Damen haben sich wohl auf ihn gestürzt. Und ich habe da auch Bilder, dass es sich auf nicht ganz so alte Männer genauso stürzen, die jungen Damen.
Das kann ich nicht zu sagen.
Kannst du nicht zu sagen, muss schweigen, hör deine Frau vielleicht zu. Ja gut, kann ich gut verstehen. Also es ist ja ein typisches Muster, was man auf der Messe dann schon durchaus sehen kann und beruht ja vielleicht auf Gegenseitigkeit, dass man da anfällig ist dafür.
Na, weiß ich nicht, aber das Marketing ist halt meistens von Frauen belegt und gut, dass sie da jetzt vielleicht jetzt keine 60-jährigen Frauen hinstellen, ist vielleicht auch klar. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht kein reines P2P-Thema, was man
eher
versucht, die Herren mit dem Marketing ein bisschen um die Finger zu wickeln. Und das hat ja auch in der Vergangenheit, glaube ich, ganz gut geklappt.
Hat man so einen Eindruck, oder wie siehst du das, Patrick?
Wir sind ja selbst zu dem einzigen Stand mit einer Frau hingezogen worden. Wir sind ja quasi gar nicht vorbeigekommen. Wir sind direkt angesprochen worden und konnten da nicht widerstehen. Eigentlich wollten wir tatsächlich zu dem Stand mit den regulierten Plattformen, aber ja, ist da nicht zugekommen. Wir sind von den anderen angesprochen worden.
Es wäre dann auch nicht so tendenziöser Content geworden. Ne? Also das hätte man nicht ganz so ausbreiten dann können. So war das ja. Habt ihr euch ja wirklich die beste Plattform von allen ausgesucht, die da war.
Ja, natürlich. Wir wollten ja auch die Frauenquote noch ein bisschen hochhalten.
Prima.
Aber die Dame von Ländermarke, die ist auch wirklich sehr, sehr nett, muss ich sagen. Also ich kenne die auch schon ein paar Jahre. Wir haben uns jetzt das erste Mal persönlich getroffen, aber die ist schon sehr, sehr sympathisch. Aber ich muss dazu sagen, ich bin nicht auf Ländermarke investiert, trotz ihr.
Bist du gar nicht mehr investiert?
Nein.
Oh, du hast komplett abgezogen.
Ja, und mit Erfolg. Also ich hatte eine recht hohe Rendite. Ich glaube, die ist eine von meinen Top 5 Plattformen, aber ich habe mich dann halt für Monifed entschieden. Also
ach so, ja, stimmt.
Irgendwie trotzdem im gleichen Unternehmen.
Das Kreditstar jünger. Verstehe.
Also was ich zu dem Thema, was mir da nur positiv aufgefallen ist, in den vergangenen Jahren war es so gewesen, dass die gerade bei den Peer-to-Peer-Plattformen, die haben so ein bisschen die Risiken gerne mal unheimlich runtergeredet. Hier bei dem Stand, bei dem wir waren, war es jetzt auch so, die haben die Risiken jetzt natürlich nicht in den Vordergrund geschoben, aber es war auf jeden Fall so, dass es selbst auch, ich glaube, sie hat gemeint, maximal 20% vom Portfolio. Also da war schon irgendwo dabei, dass sie nicht gesagt haben, geh all in Peer-to-Peer-Kredite.
Oh, maximal 20% vom Portfolio in Ländermarket, oder?
Wahrscheinlich.
Was meinte sie?
Ja,
oder allgemein P2P-Kredite?
Nee, weiß ich jetzt tatsächlich gar nicht mehr genau, müsste ich mir das Interview nochmal anschauen. Aber so prinzipiell von der Grundidee fand ich das eben im Vergleich zu den vergangenen Jahren schon absoluter Fortschritt.
Mhm. Ja, ist doch schön. Ja, ich glaube, das war so mein wichtigstes Ding in der letzten Zeit. Die Invest, die nach Wien 3 Tage lang nicht mehr sprechen wollen. Das war so die Invest für mich.
Ja, bei mir ging es eigentlich in die Gegenrichtung. Normalerweise ist es mal so, dass ich gesund zur Invest hinfahre und dann krank zurückkomme. Diesmal war es anders. Ich bin krank hingefahren und bin aber über die Invest gesundet. Von daher ist ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Ja, man weiß sich zu schonen auf der Messe nach, ich glaube, es war jetzt meine 7. Teilnahme oder so.
Ja, also ich kann mich dem Ganzen nur anschließen. Gerade der Community-Aspekt, der steht halt ganz klar im Vordergrund. Wegen den Ständen, muss ich sagen, wird mich persönlich das auch nicht so interessieren. Die Informationen findet man größtenteils auch online, aber der Community-Aspekt ist halt schon interessant.
Aber gerade für Optionstraders gibt es doch da alles, oder? Das ist doch sehr, ohne schon zum Vorzugreifen, da gibt es doch sogar Mauspads mit irgendwelchen Tortendiagrammen drauf. Ne, Torten, wie heißt das Dinger mit so Kerzendiagrammen und Trends und was weiß ich, Trendfolge.
Ja, aber was das Zeug angeht, halte ich persönlich auch überhaupt gar nichts von. Alles, was mit aktivem Trading zu tun hat, kannst du mich mitjagen. Ich persönlich benutze Optionen ausschließlich, um in irgendeiner Art und Weise das Risikoprofil auf das anzupassen, was ich halt gerne möchte. Können wir aber später nochmal kurz drüber reden.
Okay, spannend.
Da ist Trading doch so einfach, laut der YouTube-Werbung. Das kann man nur ein bisschen klicken und halt, ja, tief einsteigen, hoch verkaufen. Ist nicht das Problem, oder?
Oder gleich ein Bot benutzen. Da kann man auch sein Geld damit verbringen.
Oder gleich ein Bot benutzen, genau.
Ja, ich glaube, der Bot, mit dem geht es noch ein bisschen schneller. Da kann man noch schneller sein Geld verbrennen.
Oder verdienen, je nachdem, an welcher Seite man vom Bot steht.
Ja, das stimmt.
Gut, ja, zu meinen News. Also beim P2P-Portfolio gab es eigentlich jetzt gar nicht so viel zu berichten. Es läuft super ruhig vor sich hin. Und was ich mir jetzt vorgenommen habe oder schon seit Anfang des Jahres vorgenommen, ist so ein bisschen die P2P-Plattform zweiter Reihe zu erweitern. Also ich ziehe seit Anfang des Jahres die kleineren Plattformen ein bisschen nach, um das Einkommen zu betten. Mein Portfolio ist öffentlich und das hat jetzt im ersten Quartal monatlich die Schwelle von 7.000 Euro Zinsen pro Monat erstmals überschritten. Und da möchte ich die Erwirtschaftung in Euros einfach so ein bisschen mehr auf mehrere Schultern verteilen. Anfang des Jahres hatte ich 4 Plattformen, die rund 50% meines P2P-Portfolios ausgemacht haben. Inzwischen sind das 6, also Stück für Stück verschiebt sich jetzt hier gerade so ein bisschen die Allokation ein bisschen und die kleineren Plattformen, die werden jetzt ein bisschen größer. Und ja, einige von denen habe ich auch schon ewig im Portfolio, die haben es dann nochmal ein bisschen verdient. Und Capitalia beispielsweise, so eine Plattform, da braucht man schon ein bisschen mehr Geld drauf, damit da überhaupt zählbar was bei rumkommt, was man sich dann abziehen könnte, weil die halt nicht so regelmäßig zurückzahlen, wie es vielleicht jetzt irgendwelche Konsumenten für die Plattform machen, wo man halt täglich seine Zinsen bekommt. Crowd wird das Gleiche. Das heißt, da musst du schon so irgendwie 20.000, 25.000 Euro drauf haben, damit du überhaupt deine 100 Euro Zinsen im Monat zusammenbekommst, weil die immer sehr, sehr unregelmäßig zahlen oder manchmal nur quartalsweise oder manchmal kommt dann alles auf einmal. Da muss man ein bisschen gucken, dass man da ein bisschen Geld drauf hat.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wireinvest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wireinvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Ja, ansonsten das zweite Thema, ich hatte ja letztes Jahr überlegt, eins der Häuser im Astera Village zu kaufen. Patrick, für dich Astera Estate, das ist so eine Immobilienplattform, die letztes Jahr neu gestartet ist und die bauen ein ganzes Dorf in so einem recht beliebten Ort nahe Riga und das sollen, glaube ich, am Ende irgendwie 120 Häuser werden. Und damals, als ich angefangen hatte, mit denen zu arbeiten, hatten die da ein Gerippe stehen und damals habe ich gesagt, okay, mit dem Haus lassen wir aber lieber, warten wir erstmal etwas, ob ihr in einem Jahr noch da seid. Naja, mittlerweile stehen da 8 Häuser und laut dem Bauplan sind auch alle, die da jetzt fertig sind, entweder vermietet oder schon verkauft oder reserviert. Und ja, jetzt durch meinen letzten Besuch in Riga hat das Thema wieder an Fahrt aufgenommen und mittlerweile befindet sich tatsächlich jetzt ein Vertrag in der Erstellung und wenn der Podcast erscheint, dann wird wahrscheinlich bereits klar sein, ob ich jetzt unterschrieben habe oder nicht. Also aktuell sieht es tatsächlich so aus, als würde ich doch nochmal mein Eigenheim bekommen, aber halt nicht in Deutschland. Ja. bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also normalerweise hätte ich da kein Interesse dran, aber das Haus hat für mich jetzt einfach super viele Vorteile durch die Blogger-Tätigkeit. Da bekomme ich es einmal vergünstigt. Das ist natürlich wieder ein Interessenskonflikt, den ich dann irgendwie öffentlich machen muss, ist klar. Es ist ein Neubau. Ich habe die Leute vor Ort, die sich im Zweifel drum kümmern. Ich muss keine Unterkünfte mehr buchen auf meinen Geschäftsreisen. Und ich kann halt auch öfter da sein, weil ich meine Familie auch einfach mitnehmen kann. Und das bietet natürlich auch zukünftig ein Immobilien im Ausland entsprechende Gestaltungsmöglichkeiten, was die Steuer angeht, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen länger im Ausland ist. Ja, wollen wir mal gucken, ob ich das dann mache oder nicht.
Ah, das klingt schon so konkret, Lars. Demnächst Einweihungsparty.
Ja, meine Frau freut sich auch schon darauf, ich soll das machen. Aber ja, an sich ist es ja, wie gesagt, ich kriege es halt vergünstigt einfach durch meine Zusammenarbeit mit denen. Aber es sind halt trotzdem noch fast 300.000 Euro, die man da bezahlen muss. Also es ist trotzdem nicht wenig Geld. Aber das Ding ist halt fertig. Also ich habe
selbst im Baltikum sind die Häuser, dann kriegt man die Häuser nicht mehr nachgeschmissen. Das war doch immer so die These im Osten. Je weiter man in den Osten geht, desto günstiger werden Immobilien. Aber ist nicht so. Bei STA kosten die ja doch eine Stange Geld.
Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen einmal an dem Ort und an der Ausstattung. Also sie sind halt, sind da komplette Holzhäuser mit dieser CLT-Technik gebaut.
Mhm.
Und die sind halt fertig eingerichtet. Also ich habe mir einige angeschaut, die schon fertig sind. Und da ist eine Küche drin, da sind die ersten Einrichtungsgegenstände, sowas drin wie der Tisch, Sofa. Das Bett ist sogar da. Du brauchst eigentlich nur eine Matratze aufschmeißen, kannst drin schlafen. Das ist, also die Dinger sind fertig zum Einziehen.
Kommt dir ja entgegen.
Das ist schon krass. Genau, kommt mir sehr entgegen, muss man nicht mehr viel einrichten. Noch einmal zu IKEA fahren, fertig, Lampen auch alles drin. Also von daher ist das schon ziemlich, ziemlich cool.
Das klingt natürlich im ersten Moment unheimlich attraktiv, aber wenn man so drüber nachdenkt, muss man sich natürlich die Frage stellen, ich versuche immer meine laufenden Kosten möglichst zu minimieren. Und das ist halt die Frage, was hängen da noch für laufende Kosten dran? Weil bei uns hast du ja einen Haufen Nebenkosten immer noch, die du bezahlen musst. Und wenn das Ding dann nicht vermietest, sondern wirklich nur für ab und zu Eigenbedarf verwenden quasi, für Geschäftsreisen oder sonst irgendwas, musst du halt auch die Frage stellen, wenn du das Geld anlegst und dann ein Hotel buchst, kommst du da nicht am Ende sogar besser?
Das ist definitiv richtig. Das wäre jetzt mal so eine, tatsächlich mal eine Lifestyle-Entscheidung von meiner Seite, das zu machen. Aber ich glaube, so viel Kosten kommen dann nicht zusammen, weil wir ja überwiegend auch nicht da sind. Ich glaube, die Steuern sind da relativ gering. Versicherung auch. Es gibt keine großartigen Verträge, die da parallel laufen. Ja, was halt anfällt, ist sowas wie also die kümmern sich halt, werden sich dann um Garten und so einen Kram kümmern. Da nehmen die halt eine Servicegebühr für. Aber ja, muss man mal schauen, ob ich das stemmen kann finanziell.
Ja, ich meine, die ersten Jahre sollte ja auch idealerweise gar nichts groß sein mit Instandhaltung oder solchen Sachen, ne? Also daher.
Also ich könnte das Ding halt auch vermieten, aber dann kann ich es halt auch nicht selber nutzen. Das ist das Problem. Und Kurzzeitmieter will ich da auch nicht drin haben, beziehungsweise mich darum kümmern. Also bleibt eigentlich nur die Möglichkeit, also für mich persönlich, das einfach leer stehen zu lassen und halt jederzeit nutzen zu können. Aber dafür spare ich mir vielleicht den einen oder anderen Urlaub, wenn man vielleicht mal sagt, okay, die Sommerferien verbringt man halt mal einfach in Lettland, anstatt irgendwie für, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Euro mit der ganzen Familie halb um die Welt zu fliegen.
Du bist da halt irgendwo auch dann ein bisschen an den Ort gebunden. Müsstest du theoretisch tatsächlich mal ausrechnen, wie lange du davon Urlaub machen könntest und ob es dir das wert ist.
Lass ihn das ausprobieren.
Genau.
Ich habe das auch schon gehabt. Wir haben auch schon mal eine Ferienhäuschen gehabt. Ich fand es dann irgendwann auch noch eine Belastung. Aber es kann auch eine Zeit lang Spaß machen. Und je nachdem, wie alt die Kinder sind, ist es auch richtig cool für die. Ne? Das ist halt auch so ein Punkt. Man kann es halt rauslassen. Hast deine Ruhe.
Genau. Und eventuell kann ich das Ding dann auch jederzeit wieder loswerden. Also ich glaube, das ist dann nicht so das große Problem, wenn ich da die Nachfrage aktuell sehe. Ah, schauen wir mal.
Weil die gute Nachricht von Astera kann ich ja noch dazu hauen, oder? Ich meine, wenn wir schon gerade über das reden, ich fand das ziemlich...
Meinst du die Refinanzierung?
Ja, fand ich mal richtig gut.
Ja, genau. Die haben jetzt, also zu Anfang war das ja einfach nur von Privatanlegern alles finanziert und das Projekt war sehr, sehr risikoreich. Aber jetzt haben die einen Vertrag unterschrieben mit der, ich glaube, der Industra Bank, kenne ich nicht. Das ist, glaube ich, eine relativ kleine Bank in Lettland, aber die haben jetzt eine 3 Millionen Euro Kreditlinie, wo sie halt, ja, entsprechend das Geld dann die Häuser dann refinanzieren können, die sie halt von den Privatanlegern haben initial finanzieren lassen. Und ja, dadurch, dass sie jetzt so eine flexible Kreditlinie haben, ist das natürlich recht komfortabel, wie sie damit arbeiten können. Und dadurch werden jetzt natürlich auch die Zinsen logischerweise auf der Plattform sinken, weil das allgemeine Risiko, dass das Projekt jetzt noch in die Binsen geht, natürlich auch deutlichst gesunken ist.
Ja, fand ich auch eine gute Nachricht. Kann man ja mal erwähnen.
Genau, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, auch eine beliebte Plattform geworden. Ich bin mal gespannt, ob sie nächstes Jahr immer noch so gut unterwegs sind und wie das Dorf dann aussieht. Ja, dann habe ich noch eine dritte News. Ich habe meine Cashback-Kreditkarten eingemottet, aber auf der anderen Seite 100.000 Euro investiert, um hoffentlich noch mehr Geld zu sparen. Also ist alles nur dem Sparzwang. Aber Patrick jetzt erstmal zu Wort kommen zu lassen und da das Ganze doch sehr off-topic ist, würde ich sagen, erzähle ich dann vielleicht noch am Ende was für die wirklichen Hardcore-Zuhörer. Aber ich glaube, wir springen jetzt erstmal zu Patrick, oder?
Das war ein Top-Cliffhanger. Also wer bis zum Schluss dabei bleibt, der kriegt noch Lars' neueste Sparoption.
Mich interessiert es jetzt selbst so ein bisschen, weil das klingt so, als ob das in die Richtung geht, diese Kreditkarten mit den Kryptowährungen und so, die es damals mal gab. Aber das werden wir vielleicht später noch erfahren.
Kann man mittlerweile durchschneiden.
Das Game habe ich schon durchgespielt, das ist schon alles fertig.
Komm Patrick, erzähl mal ein bisschen was zu dir. Lass uns mal dich als Gast zu Wort kommen.
Okay, vorgestellt haben wir mich ja schon. Soll ich mal kurz was zu meinem Investmentstil sagen?
Vielleicht zu dir selber doch noch ein paar Worte mehr, oder? Ich weiß gar nicht, wir haben ja noch nicht gesagt, wie alt du bist und so.
Zu mir selbst. Okay, dann erstmal dazu. Ich bin 36 Jahre alt, bin Single, habe keine Kinder und deswegen auch keine Verpflichtungen. Und daher kann ich es mir natürlich leisten, ein bisschen risikoaffiner unterwegs zu sein. Und das merkt man natürlich auch dann bei meiner Anlagestrategie.
Aber du hast eine Strategie, das ist doch schön.
Strategie vorhanden ist auf jeden Fall, genau.
Ja, da bist du schon einen Schritt weiter als viele andere.
Ja, aber die Versuchung ist dann doch schon ein bisschen größer, auch gerne mal Unfug zu machen.
Und glaub mir, das hört im Alter nicht unbedingt auf.
Ja, das fürchte ich auch. Ihr seid denn, ich hätte eine Familie. In dem Fall würde ich tatsächlich ein bisschen zurückfahren.
Okay, dann fang doch mal ein bisschen an zu erzählen, was so deine Investmentstrategie halt heißt. P2P haben wir gelernt, noch nicht, ne? Erst später in einer Stunde.
Genau, P2P erst, wenn ich davon überzeugt bin. Und bisher 100% Aktienmarkt. Ich habe jetzt mal hier gesagt, so ungefähr in dem Vorgespräch, das wir geführt haben, quasi 120% mit Absicht, weil ich eben auch gerne mal ein bisschen Kredit verwende zum Investieren. Muss man auch ganz klar sagen, tendenziell ist davon abzuraten. Wenn man weiß, was man tut, dann bin ich der Auffassung, kann man sowas machen, aber es ist eben sehr gefährlich.
Also wirklich dann ein Margin-Kredit auf einen. Okay, das heißt, wenn es dann runtergeht, muss ich nachschießen oder es wird liquidiert.
Genau, richtig. Also ich habe verschiedene Plattformen. Einmal Interactive Brokers, bei denen bin ich ein bisschen riskanter unterwegs und dann halt noch die typischen deutschen Plattformen wie Scalable Capital, Smart Broker, also verschiedene Baderbank-Depots. Und bei denen ist es eben so, da kann man auch recht einfach einen Wertpapierkredit bekommen. Und die in Deutschland habe ich jetzt nicht ganz so ausgereizt, aber den bei Interactive Brokers, der ist schon durchaus mal ein bisschen stärker ausgereizt.
Ich kriege immer ein bisschen Panik, wenn bei mir, keine Ahnung, ich nutze halt CapTrader, ist ja auch das Gleiche, wenn da mal versehentlich mal irgendwie 300 Dollar oder Euro negativ draufsteht, dann muss ich sofort klatschen, weil das sei ja Zinsen. Das ist ja furchtbar.
Festzins, Thomas.
Ja, aber die Zinsen sind ja viel niedriger als das, was du zum Beispiel mit Peer-to-Peer-Krediten kriegst.
Ah ja, stimmt, das hatten wir ja auch schon hier, ne? Genau, hier Kredit aufnehmen, Wertpapierkredit am besten auch, genau, das finde ich eine coole Variante, ein Wertpapierkredit aufnehmen auf, sagen wir mal, MicroStrategy-Aktien, die man noch im Depot hat und das Geld dann ausleitend irgendwie, geht es überhaupt, kann ich es überhaupt abheben, ne, oder?
Bei Interactive Brokers nicht,
bei Scalable, okay, also
ja, genau, bei den Deutschen geht's.
Dann können wir den Trick nur bei Scalable verraten. Also da dann irgendwie mit MicroStrategy besichern, Geld abheben und all in Ventures, oder?
Kann man natürlich machen. Wahrscheinlich geht das schief. Also
Wieso soll das schief gehen? Gibt welche, die es tun?
Das kannst du aber zur Not auch mittlerweile mit Kreditkarten machen. Und manche Kreditkarten bieten auch die Möglichkeit an, einfach Gelder auf dein Konto zu überweisen, je nachdem, wie hoch deine Kreditlinie ist. Und zum Beispiel die American Express, die Business-Variante, die hat eine Kreditlinie von 60 Tagen, glaube ich. Das heißt, da kannst du 60 Tage, kannst du das Zeug dann auf Bondora legen.
Würde ich jetzt sagen, das waren noch diese Bondora-Hacks, ne, die so zeitlang funktioniert haben. Ne?
Genau, das geht eigentlich immer noch. Ja, du brauchst nur halt die passenden Optionen, wo du halt jetzt nicht großartig Geld drauf zahlst, aber du musst halt auch im Zweifel zurückzahlen können, wenn das Ding halt in die Hose geht.
Junge. Ja, Patrick, du siehst, du lernst hier noch was, ne?
Ja, ich mache morgen eine American Express Karte und benutze genau diese Strategie.
Mal gucken, ob wir noch einen Affiliate-Link für dich finden. Lars hat bestimmt einen, ich habe noch keinen.
Ja, kriegt man bestimmt irgendwie hin, ja. Aber ich weiß nicht, ob man dafür so viel Vorteil hat. Ich glaube eher Nachteile. Ja, beziehungsweise der Vorteil, wenn man das über deren Seite bucht, ist, glaube ich, noch höher.
Ah.
Aber gut, ist ein anderes Thema.
Ist ein anderes Thema, genau. Ja, aber da gibt es schon schräge Varianten. Aber was sind deine Varianten? Du hast also jetzt langweilige Wertpapierkredite und was kaufst du dann damit?
Genau. Also erstmal, ich bin fast 100% investiert in Einzelaktien. Ich sag immer so circa 5% habe ich ETFs.
Für was das
ist,
denn?
Ist im Prinzip,
also das ist,
ja, ist im Prinzip historisch gewachsen. Ich habe angefangen mit ein paar ETF-Sparplänen Und wenn die ETFs eben zu weit im Plus sind, dann verkaufst du nicht mehr, weil du keine Lust hast, die Steuern zu reduzieren.
Ja, okay.
Aber so prinzipiell bin ich 100% Einzelaktieninvestor, weil ich da einfach mehr Kontrolle habe. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt angenommen, ich habe irgendwelche Aktien wie General Mills oder so, die jahrelang richtig mies gelaufen sind, die kannst du dann im Zweifelsfall auch mal abstoßen.
Und Lars später kauft sowas nach. Also mehr kann
und ja, abstoßen und dann später nochmal neu kaufen. Und dann hast du eben, das ist keine Steuerberatung, aber dann kannst du ein bisschen Steuern optimieren, sage ich mal.
Okay. Deckst du dann irgendwie in so eine Art Weltportfolio ab? Hast du da für dich so irgendwie was? Oder haben sie von Strategie gehabt? Oder ist das einfach eher General Mills, habe ich schon mal gehört, geiler Dividenden-Ding, keine Ahnung. Was hat man noch? Tesla klingt auch cool, ne? Oder was ist da seine Strategie?
Und Tesla sind ja mehr so Wachstumswerte. Also ich habe das alles so ein bisschen in Buckets quasi sortiert. Bei Interactive Brokers bin ich halt ein bisschen riskanter unterwegs, also mehr Wachstumstitel. Aber mittlerweile habe ich auf jedem Depot eine Basis drauf quasi. Diese Basis sind hauptsächlich Dividendenaktien und die dienen quasi als Absicherung und zugleich zahlen die eben die Zinsen, die notwendig sind für die Wertpapierkredite.
Okay, und die Basiswerte, die Dividendenaktien, das sind alles US-Aktien oder ist das dann, oder hast du, was ich meine, hast du irgendwie so, ein ETF ist ja ganz klassisch, der hat ja einen Ansatz, marktkapitalisiert, weltgestreut, bla. Oder machst du das, bildest du sowas auch ab oder pickst du dann einfach die mit den höchsten Dividenden raus oder wie hast du das?
Nee, gar nicht. Ich picke einfach nur das raus, was zu dem Zeitpunkt, wo ich eben am Schauen bin, attraktiv erscheint. Also ich habe mittlerweile ein Portfolio von fast 100 verschiedenen Aktien, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Und betrachte das auch quasi so ein bisschen als eigenen ETF. Wenn ich mir irgendwann mal einen Wert gekauft habe, ich verkaufe den im Prinzip nie wieder, es sei denn, da ist irgendwas, was mir gar nicht gefällt, vom kompletten Management oder von der Richtung, in die die gehen. Aber so tendenziell ist die Idee, ich mache das jetzt seit 8 oder 9 Jahren und ich sammle halt im Laufe der Zeit ein paar interessante Aktien ein. Tendenziell behalte ich die eigentlich.
Auch die Leichen dann.
Auch die Leichen, ja. Je sei denn, es wirkt irgendwo, es hat sich eine größere Änderung ergeben oder der Laden geht einfach pleite, dann macht es halt keinen Sinn mehr. Also ich habe zum Beispiel, ich war dabei bei Wirecard oder sowas, fliegt dann halt raus, was soll ich damit?
Also als Mahnmal kann man so Sachen ja stehen lassen. Ich habe so ein paar Mahnmale stehen bei mir noch.
Nee, ich will dann vom Finanzamt das Geld zurückkriegen.
Die haust du nicht raus?
Ja, das ist natürlich auch ein Argument, aber okay. Also Einzelaktienpicker.
Genau.
Und keine Kryptos lese ich gerade hier ganz entsetzt, obwohl du doch so ein junger Mensch bist.
Ja, keine Kryptos. Ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen mit Kryptowährungen rumgespielt, mehr so in Richtung Trading. Aber aktuell bin ich der Auffassung, dass es da zu viele Gefahren gibt, zu viele ungeklärte Faktoren. Also solange die ganzen Kryptowährungen, die haben halt das Riesenproblem, dass da mehrere Unternehmen im Prinzip sowas Ähnliches machen wie ich hier mit Margin und so, aber eben in sehr großem Stil. Und da bin ich der Auffassung, das könnte potenziell längerfristig noch ein Problem sein. Und außerdem sehe ich ein Problem dabei, dass Kryptowährungen, bin ich der Auffassung, dass sie so ein bisschen an die Generationen gekoppelt sind. Also du hast ja das Phänomen, wenn ihr bei euren Kindern guckt, die interessieren sich ja für andere Sachen als wir. Also die Älteren, die kennen vielleicht zum Beispiel noch Facebook als Kommunikationsplattform. Die Jüngeren, die benutzen Facebook nicht mehr, weil sie sagen, das ist eine Rentnerplattform. Was soll ich denn damit?
Ja.
Und da sehe ich persönlich eben die Gefahr, dass bei Kryptowährungen irgendwann so ein Generationswechsel kommen könnte. Man weiß es nicht, könnte aber. Und dann ist es möglich, dass es eben neue Trendwährungen gibt. Selbst wenn das mit dem Krypto längerfristig bleibt, dass dann eben die älteren Währungen irgendwann das Problem haben, dass sie keiner mehr haben will. Und ja, das wäre für eine Währung natürlich schlecht, wenn sie keiner mehr haben will.
Spannende Theorie. Und sagst du den ganzen Bitcoin-Maxis?
Die sind auf mich nicht ganz so gut zu sprechen.
Ah, okay. Dann muss ich mal den Podcast doch anhören. Finde ich vielleicht doch spannend.
Ja, Krypto ist nicht mehr so gehypt, wie es mal war. Ja, kann man. Und das Ding ist ja auch mit diesen ganzen, ich glaube, das hattet ihr auch schon mal im Kapitalunflug, Patrick, wo es darum ging, dass diese ganzen Bitcoin-Trusts halt auch immer mehr Bitcoins akkumulieren und dadurch halt auch viel, viel mehr Macht in dem Kryptomarkt bekommen, was auch nochmal zu einem zusätzlichen Problem werden könnte, wenn das jetzt auch jahrelang so weitergeht, weil die ja unfassbare Summen da reinpumpen. Da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Also das Thema ist
gehebelt, wohlgemerkt.
Gehebelt, genau. Und das Thema könnte uns noch zumindest in der Anlageklasse ein bisschen beschäftigen. Und das könnte natürlich auch nochmal einen Einfluss auf andere Anlageklassen haben, wenn es dann mal richtig knallt, je nachdem, wie stark der Knall dann sein könnte. Ich weiß nicht, wenn so eine Strategy untergeht oder so, dann gute Nacht, Krypto. Ja.
Das stimmt. Aber du hast halt das Problem, in praktisch jeder Anlageklasse sind irgendwelche Earnings oder irgendwelche Einnahmen in irgendeiner Art und Weise dahinter. Und bei Krypto hast du einfach nur Angebot und Nachfrage.
Ja, würde ich zum größten Teil mitgehen. Und man was mal schon durchaus sehr wohl sieht, die ganze Zockerei ist halt weggewandert, ne? Also da bist du auch aktiv bestimmt, oder? Polymarket und Co. Oder ist das nicht so deins? Nee,
überhaupt gar nicht. Das ist überhaupt nichts für mich. Aber ich weiß, wie das funktioniert, und da wird auch sehr viel Unfug mitgemacht aktuell.
Aber als Deutscher kann man es ja nicht nutzen, ne? Also ich nutze es halt so ein bisschen für den Markt als Tendenz, weil das manchmal echt ganz spannend ist. Gerade so in diesem ganzen Iran-Dings, in dem ganzen Iran-Krieg habe ich tatsächlich bei meinen letzten Nachkäufen echt den Tag vor dem Waffenstillstand erwischt. Und das habe ich halt auch alles mit Polymarket und Fear and Greed Index alles so ein bisschen zusammengereimt, ein bisschen Bauchgefühl, und das hat gepasst. Und das Ding ist schon ganz hilfreich, um so ein bisschen die Markttendenz einschätzen zu können.
Als Indikator auf jeden Fall, insbesondere derzeit, weil derzeit liegt die Vermutung nahe. Ich will natürlich niemand was unterstellen, aber Nein. Da gibt es so paar Theorien, dass da ein bisschen mit Insider-Trading gemauschelt wird.
Bisschen.
Und dadurch, wenn man da halt reinguckt, da sieht man unter Umständen dann schon Sachen, die noch nicht so öffentlich anerkannt sind.
Also Patrick, das kann ich mir wirklich gar nicht vorstellen, dass das irgendwie Insiderhandel sowas drin sein könnte.
Das ist doch hochreguliert, ja, staatlich.
Skandalös.
Übrigens aber auch immerhin ein bisschen Krypto ist da auch hinten dran, ne? Also so, ich glaube, da muss man doch irgendwelche Coins hin und her schubsen. Bei dem ganzen Polymarket und so, oder?
Ja.
Ist auch irgendwie.
Ja, also das komplette System läuft ja auf der Blockchain.
Auf der Polygon-Chain.
Also,
da kommt der Name.
Also ein bisschen was geht ja schon in die Richtung. Na gut, aber ich sehe schon, Kryptos ist heute auf keinen Fall unser Thema. Und ETS war ja zu langweilig. Also sind wir eigentlich nur im Aktienthema bei dir hängen geblieben, oder?
Genau.
Und was war da dein Ziel, warum überhaupt zu investieren? Ich meine, 36 denkt man da schon an die Rente tatsächlich?
Ja, ursprünglich war einfach so ein Thema, dadurch, dass ich schon immer in irgendeiner Art und Weise selbstständig unterwegs war. Und als Selbstständiger hast du halt irgendwo immer, bist damit konfrontiert, dass du nie so hundertprozentig sicher weißt, wie es weitergeht. Und da war halt relativ früh tatsächlich bei mir schon der Gedanke, was könnte ich später machen, wenn irgendwas mal firmenmäßig nicht mehr ganz so hinhauen sollte, rein theoretisch. Ja. Also der Gedanke ist mir schon relativ früh gekommen, und da bin ich dann eben auf das Thema Dividendenaktien gekommen. Das klingt natürlich attraktiv, da musst du eigentlich gar nicht so viel investieren und kannst schon recht viel mitmachen, was dein monatliches Einkommen angeht. Und die Idee von Dividenden eben, dass du keinen Wertverzehr hast, fand ich schon immer richtig faszinierend und extrem attraktiv.
Mhm. Kann ich absolut nachvollziehen. Ich setze ja auch ziemlich darauf. Der Großteil meines Portfolios besteht ja auch aus dem Aktienmarkt und halt auch allgemein aus Titeln, die Dividenden abwerfen, und auch Fonds. Und das, was du erzählst als Selbstständiger, das hatte ich tatsächlich auch schon immer den Gedanken, also wie baut man sich da ein bisschen was nebenher auf. Gut, das war ich damals auch parallel angestellt und habe das da schon angefangen aufzubauen, aber diese Angst irgendwie als Selbstständiger, keine Ahnung, weiß nicht, wie es in 5 Jahren wird, gerade jetzt mit der KI-Zeit und so, muss man sich schon das ein oder andere Backup bauen. Und ja, wenn halt gar nichts mehr nützt, dann am Ende geht halt immer noch OnlyFans.
Genau, aber wenn du da eben ein bisschen dich vorbereitet hast, kann dir halt tatsächlich sehr wenig passieren, weil wenn du über längere Zeit das sehr intensiv verfolgst, dann hast du einfach ein unheimlich schönes Polster, und dann bist du auch flexibler, dann kannst du ganz anders arbeiten. Also wir müssen zum Beispiel bei investiertem Wissen uns keine Gedanken machen jetzt, was kommt als nächstes als Affiliate-Link, wie nehmen wir jetzt unbedingt Geld ein. Dadurch, dass der Thomas ja auch ein eigenes festes Einkommen hat und ich eben auch, du kannst halt ganz anders arbeiten, bist einfach unabhängig.
Was machst du noch als Broterwerb nebenbei? Weil das hast du, glaube ich, gar nicht verraten uns, oder?
Genau, also ich bin einmal Versicherungsvermittler, und dann habe ich noch eine Webdesign-Agentur und handhabe das mittlerweile einfach so. Ich mache im Prinzip nur das, was mir gerade Spaß macht.
Dann gehörst du doch eigentlich zu der bösen Seite vom Thomas, oder? Versicherungsvermittler. Habe ich das nicht, da klingelt es dann nicht bei der Alarmglocke?
Tatsächlich, wenn du die verschiedenen Richtungen da durchgehst, ist es tatsächlich so, der Einzelvertreter, der nur eine Gesellschaft vertritt, dann kommen die Mehrfachagenten bzw. Makler, die solche wie ich, das sind Mehrfachagenten, die haben einfach mehrere Gesellschaften, sind eine...
Die schauen, wo es am meisten Provision gibt, ne, und den Vertrag legen sie dann auf den Tisch, so habe ich das gelernt.
Genau, so in der Art, wenn du ein bisschen zugespitzt das formulieren willst, ist es quasi.
Niemals,
und dann hast du eben die Makler, die sehr, sehr stark schon kundenorientiert arbeiten müssen. Die sind eigentlich dem Kunden gegenüber schon verpflichtet. Und dann hast du eben die Honorarberater. Die sind quasi das Nonplusultra. Die sind immer 100% dem Kunden gegenüber verpflichtet. Da kann gar kein Interessenkonflikt bestehen, weil die bekommen auch gar kein Geld von der Versicherung direkt.
Die dürften gar keins nehmen.
Dürfen sie nicht, genau. Und bei mir ist es jetzt so, dadurch, dass ich hauptsächlich Sachbereich unterwegs bin. Und hier ist es so, dass...
Was ist Haftpflicht oder was ist Sachbereich?
Ja.
Auto?
Haftpflicht, Auto, Wohngebäude, solche Geschichten. Auch noch unter Umständen Firmen oder sowas. Hier ist es so, da kannst du zumindest bisher noch sehr kundenorientiert arbeiten. Und manchmal hast du auch dann mit verschiedenen Gesellschaften irgendwelche Sonderkontingente, dass du da irgendwelche Nachlässe geben kannst oder sonst irgendwas. Mhm. Und da kannst du noch recht flexibel arbeiten und das Ganze sehr kundenorientiert tatsächlich machen. Wenn du allerdings in den Lebenbereich reingehst oder irgendwie Berufsunfähigkeiten so, da wird es dann halt schon, da wird das Eis ein bisschen dünner.
Spannend, dann gehörst du ja gar nicht so wirklich zur guten Seite.
Kann man mir tatsächlich unterstellen. Ich bemühe mich auf jeden Fall, so nah wie möglich an der guten Seite dran zu bleiben.
Das tun ja doch alle.
Mhm. Aber theoretisch ist das korrekt. Rein faktisch bin ich nicht auf der guten Seite.
Und wie bist du dann mit dem Thomas zusammengekommen? Du bist ja auch, bist du daran irgendwie beteiligt oder zumindest hast du ihn unterstützt, glaube ich, beim Aufbau seiner Seite und sowas, ne?
Genau, aber beteiligt oder so bin ich gar nicht. Das ist mehr so freundschaftlich und das ist eigentlich mehr oder weniger durch Zufall entstanden, weil ich kenne den Thomas, der wohnt im selben Ort wie ich und er hat irgendwann mal bei Telegram gefragt, ob jemand ihm helfen könnte bei diesem Social Media Zeug und so. Und da war meine Hauptintention eigentlich nur, weil ich ihn halt schon ewig gekannt habe, dem zu sagen, sei da ein bisschen vorsichtig. Im Endeffekt, du brauchst jetzt keine richtig teure Agentur, die dich dafür 1.000 Euro berät. Du bist auf dem richtigen Weg. Du brauchst einfach nur ein kleines bisschen Optimierung und Geduld.
Hm. Ja. Okay, und so das ist das eben entstanden. Zur Verfügung gestellt mit deinem Wissen.
Genau. Mhm. Und es ist halt so, von der Richtung her und den Grundgedanken stimmen wir da komplett überein. Ich sehe auch sehr, sehr, sehr vieles, was in der Versicherungsbranche abgeht, ultrakritisch. Und ich versuche eben auch zu machen, was geht, um vieles zu verbessern. Aber irgendwo bist du dann immer noch ein bisschen, hast eben Schwierigkeiten. Ich meine, das brauche ich euch ja nicht zu erzählen. Ihr wisst ja, wie es aussieht, wenn ich irgendwo eine Versicherung abschließe. Dann habe ich das Problem, beim Abschluss habe ich in der Regel noch einen sehr guten Beitrag. Und wenn ich das Ding laufen lasse, 3 Jahre später, dann kommen mehrere Beitragsanpassungen und es kann durchaus sein, dass da mittlerweile schon viel, viel, viel bessere Angebote gibt und unter Umständen sogar neue Kunden bessere Angebote bekommen. Und finde ich persönlich absolut nicht richtig. Aber es ist leider so, damit musst du arbeiten. Ich muss dann eben versuchen, immer eine Gesellschaft zu finden, mit der ich eben einigermaßen arbeiten kann, wo ich dann den Bestandskunden zumindest die Neukundenkonditionen anbieten kann. Oder eben zu einer anderen Gesellschaft wechseln.
Und kannst du die Kunden dann frei beraten? Also bist jetzt nicht abhängig von irgendeiner Gesellschaft? Du kannst denen dann alles anbieten?
Nee, es ist tatsächlich so, ich darf gar nicht mich als unabhängig bezeichnen. Bin ich nämlich rechtlich nicht. Aber ich versuche natürlich zu machen, was geht im Sinne der Kunden, weil ansonsten würden die Kunden ja irgendwann alle weggehen.
Wenn sie es merken.
Ja, aber ich bin halt auch jetzt nicht der Mensch, der irgendwie einen totalen Mist verkaufen würde. Ich meine, ist ja bei euch genauso, wenn ihr da irgendeine Peer-to-Peer-Plattform habt, wo ihr seht, dass da irgendwie zu viele Sachen ein bisschen schwierig sind, dann steigt ihr da aus, dann macht ihr keine Werbung mehr für.
Dann investieren wir mehr.
Ja, genau.
So sieht's aus, ja.
Da hast du schon recht. Da müssen eben die Provisionssätze gesteigert werden.
Das ist übrigens auch so.
Okay.
Ja, genau, ja. Das ist gängige Praxis oder Cashback-Aktionen oder Zinsen erhöhen oder so. Da gibt es einige Hebel, die die Plattformen dann ziehen können, um halt nochmal den Zombie ein bisschen aufleben zu lassen.
Das tote Pferd weiter reiten, oder?
Ja, das ist eben dann der Faktor hier von der Verantwortung. Du hast halt, ja, wenn du sowas machst, sowohl bei dem Versicherungsthema als auch bei dem Investmentthema oder Peer-to-Peer-Kredite immer eine Riesenverantwortung, der du dann irgendwo auch gerecht werden musst. Und wenn du da eben es schaffst, selbst ein bisschen unabhängig zu werden von dem ganzen Kram durch Dividenden und solche Geschichten, dann kannst du das halt besser machen alles.
Ja, ich war Gott sei Dank, Thomas, du ja auch nicht nie in der Lage, von Online-Business leben zu müssen. Ich habe es mir damals auch nebenberuflich aufgebaut und hatte auch damals dann mein Amazon-Business, was ja gar nicht in der Öffentlichkeit stand, und habe dann mir mehrere Standbeine aufgebaut. Deswegen stimme ich dir dazu, dass man da einfach unabhängig sein muss und da kann man eigentlich machen, was man will. Aber das ist halt leider nicht die Realität bei vielen, vielen Influencern.
Ist ja auch ein Zeitthema, ne? Ich meine, also ich könnte jetzt neben der Arbeit und dem P2P nicht noch ein drittes Thema machen. Das wäre für mich jetzt völlig undenkbar, zumindest solange ich in einer Familie eingebettet bin.
Du hast
bin.
Ja auch eine Führungsposition. Ich hatte das damals nicht. Ich konnte das damals alles nebenbei machen. Ja. Das war ganz gut aufzubauen. Im IT-Job ist das sowieso ganz easy. Aber natürlich habe ich trotzdem extrem viel Zeit daran verbraten, auch nachts und so.
Das ist jetzt
auf das Privatleben hat das auch nicht immer so die besten Auswirkungen, ist auch klar.
Gut, aber wir wollten ja eigentlich über P2P-Kredite reden, Patrick. Null. So, warum soll man dich überhaupt bekehren? Also ich meine,
Patrick braucht ein weiteres Standbein, ist doch ganz klar.
Achso, stimmt. Ja. Du wolltest uns auch noch ein bisschen was zu deiner Zockerei mit Optionen erzählen. Am Anfang hast du irgendwas erwähnt, das ist jetzt gar nicht Zocken, sondern das ist irgendwie Absicherung.
Genau, also.
Da habe ich aber auch was anderes in den Videos vom Thomas und Herrn Walz gelernt.
Ja, es gibt verschiedene Varianten, was du da mit dem Kram machen kannst. Also einmal ich habe eben angefangen mit Dividendenaktien. Es ist aber oftmals so, wenn du das Geld nicht direkt brauchst, dann sind Wachstumsaktien nicht selten eben attraktiver. Die meisten Wachstumswerte zahlen allerdings kaum Dividende. So, du hast also da das Problem, du kommst niemals mehr an Kapital ran, bis du verkaufst. Es ist allerdings nicht selten so, dass du eigentlich gar nicht unbedingt verkaufen möchtest. Das bedeutet, wenn du mit Optionen rangehst, kannst du aber genau dieses Problem lösen, indem du beispielsweise sagst, ich habe jetzt hier eine Amazon-Aktie, ich wäre bereit, die für einen bestimmten Kurs zu verkaufen, wo ich der Auffassung bin, dass das eigentlich sehr gut bezahlt wäre. Ich möchte aber tendenziell eigentlich noch nicht verkaufen. Und für den Verkauf von so einer Call-Option bekomme ich dann direkt Geld gezahlt. Da kommen wir ganz schnell auch in Zinssätze rein, die 10% oder höher sind. Gerne auch mal 20% im Jahr. Allerdings eben nicht ohne Risiko. Das Risiko ist halt jetzt ein anderes. Das Risiko ist nämlich in dem Fall, dass ich eben das komplette Downside-Potenzial habe, falls bei Amazon irgendwas schief gehen sollte, was ja prinzipiell möglich wäre. Und
der ganze Markt kollabiert, der Tech-Markt.
Genau. Dann habe ich eben das volle Downside-Potenzial. Aber mein Upside-Potenzial habe ich eben dann zum Beispiel auf plus 20% über dem aktuellen Kurs gecapped. Dafür bekomme ich aber jetzt schon direkt eine Auszahlung. Es ist eben für mich eine sehr attraktive Alternative zum direkten Verkauf.
Okay.
Es ist einfach nur eine Umverschiebung von Risiko, für die du halt direkt Geld bekommst. Und speziell bei Wachstumsaktien ist es meines Erachtens nach durchaus attraktiv.
Du hast es dann aber auch die war nicht ungedeckt, sondern du hast die Aktien auch gehabt.
Genau. Also sowas mache ich grundsätzlich nur, wenn ich die Aktien tatsächlich habe. Aus dem Grund, dass wenn ich das machen würde und die Aktien nicht habe, dann hätte ich quasi unendlich Downside-Risk, weil es könnte theoretisch sein, dass irgendeine Aktie voll durch die Decke geht wegen irgendwie Short-Squeeze oder irgendwas ganz Abgefahrenen. Ich war auch schon mal in irgendwelchen Werten drin, die an einem Tag 300% gemacht haben. Wenn mir sowas dann passiert und ich Call-Optionen verkauft habe, ist ein kleines Problem.
Dann musst du nämlich die Dinger kaufen für das Geld.
Genau.
Also später bei der Fälligkeit, da kannst du natürlich das Angsthöschen anlassen und überlegen, ob das hinhaut noch.
Ne? Beziehungsweise im Fall von Call-Optionen, wenn ich diese Call-Option verkaufe, dann bin ich verpflichtet, diese Aktien zu kaufen. Und wenn der Kurs dann halt zu hoch ist, dann rechnet der Broker im Hintergrund aus, wie das hinhaut noch mit meinem Depot, wie das gedeckt ist.
Ah, der Margin muss passen, genau, sonst musst du sogar noch vorher frühzeitig verkaufen oder nachschießen.
Richtig, dann kommen die Zwangsverkäufe. Und hier hast du dann noch das Phänomen, dass die amerikanische Börse, die macht, glaube ich, irgendwas um 15 Uhr rum auf. Und dadurch, dass du dann von morgens von 9 bis 15 Uhr stehst du dann so ein bisschen auf der Kippe, wenn dann irgendwelche problematischen Sachen sind, du kannst dann bei deinem Interactive Brokers Depot nichts tun. Du musst
zugucken halt, wie es aufgelöst
wird. Genau, du musst zugucken und wenn dann der Markt eröffnet bei denen, dann kommen da 20 Notifications, Margin Call hier, das zwangsverkauft und dann hast du totales Chaos.
Wow, ja, und das heißt aber halt auch, dass du ja von allen dann 100 Stück haben musst. Du kannst das ja nicht mit 5 Aktien machen, da brauchst du dann auch ein ordentliches Polster.
Richtig,
ne?
Und das ist halt der nächste Punkt oder der nächste Nachteil von solchen Optionsstrategien. Wenn du es eben ein bisschen konservativer, sage ich jetzt eben, machen willst, dann brauchst du durchaus ein bisschen Kapital. Also ich rate jeden unter 10.000 Euro, kannst du es eigentlich komplett knicken, weil das Thema Diversifikation ist vorher ein komplettes Unding.
Klingt super stressig, also dann lieber Festzinsplattform.
Ja, das ist ja das Interessante. Bei mir, ich würde eher sagen, ich finde es super stressig, diese ganzen Plattformen da zu recherchieren. Die Einzelwerte, die habe ich ja sowieso schon recherchiert.
Du musst doch gar nicht, du musst nur alle Links durchklicken, überall 5.000 reinlegen, das mehr musst du gar nicht tun. Okay, das war ein Witz, aber ja.
Kam nicht rüber, Thomas.
Ich habe es verstanden, ja, aber was ich schon auch spannend fand, war schon dieses Stillhaltergeschäft der Geschichte, also diese die Put-Option zu verkaufen. Also das fand ich vom Risikoprofil für mich am entspanntesten. Ne? Also wenn man da halt nur ich habe immer S&P 500 genommen, verkauft und sagt, naja, mit 30% Abschlag würde ich dann auch auf jeden Fall die 100 Stück nehmen, weil ich glaube daran, dass das irgendwann die 30% mal wieder locker reinholt. Das fand ich jetzt so vom Risikogefühl für mich her ganz, ganz passabel. Da habe ich dann halt die 50 Euro Prämie. Ich meine, es gibt dann halt auch nicht viel Prämien, ne? Das ist ja klar. Habe ich dann eigentlich immer gern mitgenommen und ich habe da auch nie jetzt irgendwie groß Bedenken gehabt, dass ich die 100 Stück nicht irgendwie dann doch finanziert kriege.
Ja, aber hier wird es dann halt ganz, ganz, ganz schnell, ganz schwammig und ein bisschen schwieriger, weil das ist ein riesiger Anfängerfehler. Sehe ich auch aktuell bei einigen YouTubern derzeit, die sich mit dem Thema befassen, regelmäßig, dass das Risiko eben total unterschätzt wird. Wenn ich bedenke, für einen Index, ich habe früher eine Zeit lang gerne mit dem Russell 2000, nennt sich da bei denen IWM, habe ich da ein bisschen Putz verkauft. Und wenn ich jetzt hier überlege, damals, als ich es gemacht hatte, stand das Ding irgendwie bei 20.000 Euro. Wenn ich jetzt 5 Putz auf das Ding verkaufe, sage ich, kaufe das mit ein bisschen Abschluss, ein bisschen Abschlag, dann habe ich insgesamt trotzdem fast 100.000 Euro, die ich da prinzipiell riskiere. Und wenn ich das überlege, ich kriege dafür 50 Euro? Hallo? Ich riskiere theoretisch fast 100.000 Euro und so eine kleine Auszahlung, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob sich das wirklich lohnt.
Für mich war das eher der Punkt zu sagen, ich habe damit ein paar Gebühren reingeholt und es ist einfach mal das Gefühl, ich habe auch mal eine Option verkauft. Also so richtig als Skalierungsding, ne, um das zu skalieren in die Breite, war das für mich auf keinen Fall was. Ich dachte, nee, also wie du sagst, was mache ich dann, wenn ich auf einen Schlag dann 10 mal 100, also 1000 Stück S&P 500 eingebucht kriege?
Tja, aber wenn du dumm aus der Wäsche kommst, deine Gebühren reinkriegen willst, Thomas, dann kannst du einfach bei CapTrader das Aktienoptimierungsprogramm anklicken und dann kriegst du dann ein paar Euro im Monat und das.
Habe ich auch gemacht jetzt. Also mittlerweile läuft so. Genau. Ich sehe dann immer, was alles verleihen, ne? Meine Teile werden dann verliehen und dann gibt's halt irgendwie 1,50 Euro hier und da mal ein paar.
Ich finde das echt interessant, dass man sowas einfach so machen kann, also dass das auch durch die Communities gerade so ein bisschen geritten wird mit den Optionen. Aber es ist ja nach der MiFID-Regulierung jetzt nicht mehr möglich, einen soliden US-ETF zu kaufen, weil das scheiß Kit fehlt. Aber es ist kein Problem, mit Optionen rumzuhandeln und sein ganzes Geld zu verzocken innerhalb von Minuten.
Hier gibt es auch einen lustigen Trick. Du kannst nämlich einfach eine Put-Option, die relativ weit... Wenn die Put-Option ganz knapp über dem liegt, wie der aktuelle Kurs ist, bekommst du das Ding ja zwangsverkauft. Mhm. Genau, und so kannst du diese Regulierung theoretisch sogar umgehen.
Ja.
Dann kommst du an so einen ETF auch ran, wenn du eigentlich nicht kaufen sollst.
Oder du nutzt einfach...
Ich glaube, da hast du wohl eher darauf hinaus, dass man die relativ soliden Dinger nicht kaufen darf, aber halt Geldvernichtung weiterhin.
Naja, das ist halt so ein Punkt, wo die Regulierung eigentlich voll an dem vorbeigeht, was sie eigentlich verhindern soll. Also das schützt halt am Ende niemanden. Und ja, was du sagst, Patrick, das stimmt natürlich, das ist total easy. Man kann sich auch einfach, haben es viele, glaube ich, auch gemacht, sich einfach einen US-Broker registrieren. Gibt es ja auch ein, zwei recht bekannte und dann kannst du die Dinge auch einfach ohne den ganzen Mifid-Kram handeln.
Ja, zum Beispiel.
Ja, Tasty Trade.
Genau, wäre zum Beispiel einer.
Da kann man dann auch die tollen BTC-ETFs kaufen und so, die dann ausschütten.
Das ist zwar keine Steuerbescheinigung,
damit jetzt, Thomas. Genau, aber kriegen wir damit jetzt die Kurve hin zu P2P-Geschäftskrediten oder wollen wir ein bisschen
Wir wechseln gleich. Eine kurze Anmerkung noch, eben was mich bei den Put-Optionen immer stört, ist, wenn du da einmal mit anfängst und kein Risikomanagement hast und dich da nicht so mit befasst, was du da eigentlich wirklich für Kapital riskierst, wenn der Markt doch mal ein bisschen nach unten geht. Es ist super verlockend und super gefährlich. Also,
was kann man doch ausrechnen? Das steht auch, das weiß ich, keine Ahnung, Standort 240 ist der Basiswert mal 100, dann weiß ich doch, dass ich dann 24.000 Euro im Zweifel halt löhnen muss. Ne?
Genau, das ist aber das Problem.
Aber das kann ich ja, aber das steht doch, also ich meine, das kann man im Kopf einfach rechnen,
ja,
oder?
Ja, wenn du das einmal machst, ja, aber wenn du das für 10 verschiedene Werte machst, also wie gesagt, ich habe da in letzter Zeit ein paar YouTube-Videos gesehen, wo das eben für mich ein bisschen runtergespielt wurde, das Thema. Und ich muss ja auch an der Stelle gleich mal dazu sagen, ich habe mit solchen Put-Optionen und wo ich das falsch eingeschätzt habe, am Anfang auch ordentlich Geld verloren.
Okay. Also du wolltest auch gar nicht, dass du eingebucht kriegst.
Genau. Ne?
Ja, ich hätte es ja auch genommen. Ich dachte mir immer, hey, cool, das ist ja quasi wie Corona, wenn das passiert.
Patrick, das wäre dir nicht passiert, wenn du bei P2P gewesen wärst.
Das stimmt.
Ja, richtig. Dann hätte ich nur die eine Plattform mir rausgepickt, die gerade zufällig pleite gegangen wäre.
Vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. So, jetzt nochmal P2P. Warum interessiert sich denn überhaupt das Thema? Warum müssen wir überhaupt zu uns ins P2P-Café gekommen? Nicht, weil du uns den neuen Options-Eagle zeigen wolltest, sondern?
Weil es mich tatsächlich interessiert hier mit den P2P-Krediten, weil es ist eben prinzipiell könnte es eine interessante Alternative für mich sein. Ich habe vor ungefähr 2 Jahren auch angefangen, mich so ein bisschen mit dem Thema, was gerade eben schon von dir angesprochen wurde, BTCs beschäftigt. Und meines Erachtens nach ist das ein unheimlich ähnliches Risikoprofil zu den BTCs.
Ja, würde wahrscheinlich auch der Luis unterschreiben, oder, Lars?
Ist richtig. Du hast halt nur diese extremen Schwankungen, die du halt bei P2P sichtbar nicht hast.
Genau, da muss man aber auch wieder klar dazu sagen, bei den BTCs sehe ich halt jede Schwankung, bei den P2P-Krediten sehe ich sie halt einfach nicht. Wenn ich jetzt auf den zweiten Markt gucke, dann sehe ich sie vielleicht. Aber im ersten Moment... Das ist das Phänomen von, ich kaufe hier ein schönes Haus. Theoretisch könnte es morgen nur noch die Hälfte wert sein, aber ich sehe es nicht.
Und wo schläfst du dann ruhiger?
Ich persönlich bisher bei BTCs, weil ich da noch ein bisschen mehr Durchblick hatte.
Ich behaupte mal in einem schönen Haus, was nur noch die Hälfte wert ist, weil für dich ist ja weiterhin ein schönes Haus. Erst wenn es zusammenfällt, nimmer.
Der ist gut.
Ja, das stimmt natürlich. Da kann ich nichts gegen sagen.
Naja, denn der große Unterschied ist natürlich, dass deine BTCs nicht alle, aber überwiegend halt ein Land-Bias haben, also US-lastig sind. Ja, also du hast halt überwiegend ein Investment an den USA, das ist klar. Ansonsten würde ich auch sagen, ist es schon ziemlich ähnlich, das Ganze. Aber wenn du halt sagst, du willst in Europa was haben, findest du jetzt schlecht was in den USA? Ja, gibt es vielleicht auch ein paar REITs, die in Europa Sachen drin haben, aber BTCs meine ich nicht. Oder wenig?
Ja, so eine Realty Income, die ist schon mittlerweile, glaube ich, auch europäisch aufgestellt. Da fangen sie seit ein paar Jahren an. Ich habe die auch im Portfolio, da verfolge ich die.
Aber es ist ja kein BTC, oder?
Nee, aber weil du eben, genau. Du eben sagtest, bei den REITs, aber bei den BTCs.
Genau, bei den REITs gibt es ein paar, das weiß ich, bei den BTCs meine ich das.
Habe ich tatsächlich auch nur USA im Portfolio, ja.
Ja, vielleicht haben die auch ein paar europäische Kredite da drin, aber ich bin fast sicher, das ist nicht viel. Und wenn du halt Konsumentenkredite haben willst, ich glaube, dann wird es noch dünner. Da bin ich mir nicht mal sicher, ob in den USA was vor, man die da in den USA kriegt.
Ich meine, an Konsumentenkredite kommst du gar nicht ran über BTCs.
Ja, aber genau, was für ein Vehikel es da gibt. Und wenn du halt sagst, naja, Konsumentenkredit ist auch nur was ich im Portfolio haben will, dann kommst du halt am leichtesten über die P2P-Kredite dran.
Genau, wir wollen ja in Urlaub und Fernseher investieren. Das können wir halt nicht mit den BTCs.
Und was wir halt schon gesehen haben über die vielen Jahre ist, dass es vielleicht auch, weil das einfach so versteckt ist, das stimmt auch. aber das ist nicht so stark korreliert halt wie der Aktienmarkt. Ne? Also wir haben beide ja das jetzt schon, du machst jetzt 10 Jahre, Lars, ich noch halt ganz.
11.
Das Ganze. Das 11, ne? Das ist der, und haben kein Jahr negativ auf dem Papier, ne?
Schon ein paar schöne Krisen durch, ja? Gerade so Covid.
Und haben schon ein paar schöne Krisen durch und das ist halt kein negatives Jahr bisher drin gewesen. Also der Lars macht es noch sauberer wie ich. Der Lars schreibt ja auch schon Dinge ab, auch wenn die Plattform das noch nicht als abgeschrieben ausgewiesen haben. Von daher kann man durchaus sagen, es im Gegensatz zum Aktienmarkt ist das Portfolio jetzt beim Lars oder auch bei mir nie unter den Einstandswert gegangen, sondern hat sich immer positiv entwickelt. Jedes Jahr.
Ja, da bin ich halt schon wieder ganz schnell beim Thema Diversifikation. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, wie ich da eben auch mit kleineren Beträgen anfangen könnte, mit einem halbwegs brauchbaren Risikoprofil, weil ich brauche jetzt nicht eine Plattform mir zu machen und dann zu sagen, ja, das ist eine richtig gute Idee. Ich bräuchte dann wahrscheinlich schon mehrere Plattformen.
Ach, das ist so ein endloser Streit, die Diskussion, wie viel Diversifikation ist gut, wie viel ist schlecht. Ich bin ja eher Team größerer Diversifikation. Was ist Lars? Was bist du?
Ich würde es halt immer von dem Anlagebetrag ausmachen. Also ich würde jetzt meine 750.000 Euro, die ich da fast drin habe, nicht auf 5 Plattformen anlegen, weil mir das Risiko einfach zu groß ist, dass mir da irgendwas um die Ohren fliegt. Ansonsten weiß ich nicht, wenn man anfängt und einfach nur ein bisschen Geld parken will, um ein Gefühl zu kriegen, dann ist halt immer solche Plattformen wie Bondora gut, wo man einfach flexibel jederzeit raus kann und einfach sein Geld ja nicht unverzinst auf dem Girokonto rumliegen lässt. Das ist jetzt kein Tagesgeldersatz, aber es ist zumindest schon mal ein Einstieg in die Welt der P2P-Kredite. Und du hast ein Unternehmen, was irgendwie schon 18 Jahre am Markt ist. Da kannst du jetzt mit einem Zeitraum von irgendwie ein paar Monaten wirst du jetzt nicht allzu viel falsch machen können damit. Keine Anlageberatung, aber ich denke mal, Bondora bleibt uns jetzt in den nächsten Wochen noch erhalten.
So, hoffen. Jetzt, wo sie gerade umfirmiert haben.
Genau.
Ich weiß nicht, ob du meine Serie kennst, die ich letztens auf YouTube gebracht habe mit P2P für Anfänger. Wo ich da mal so angefangen habe, mich von unten nach oben durchzufräsen.
Natürlich habe ich das so gesehen.
Ja, du ja, Lars, aber ich frage ja den Patrick, ob der die kennt.
Ich tatsächlich noch nicht, ne.
Ja, vielleicht fräst du dich mal da durch, ob da was für dich dabei raus ist. Also habe ich ja versucht, mal als alle Themen, die das ganze Thema P2P so hat, ne, Diversifikation, was ist Buyback, was ist echtes P2P und so und eben halt auch ein paar Plattformen dann immer so aufzubauen. Ich habe sie immer die Tochter genannt, wir fangen mit dem Boden an und gehen dann halt über den Biskuit und die Keksfüllung und die Füllung und hoch dann zum Sahnehäubchen. Das Sahnehäubchen steht noch aus, beziehungsweise die Kirschen stehen, glaube ich, noch aus. Also irgendwie eine Folge fehlt noch, wo dann halt die heißeren Kandidaten mit den richtig hohen Zinsen kommen und da bin ich ja mal alles schon durchgegangen. Das ist, wie ich denke, wie man was Diversifiziertes hinbekommt. Und ich glaube, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Plattformen jetzt drin im Portfolio. So, ne? Mit denen ich schon denke, dass man da eine ganz gute Diversifikation hinbekommt. Und ob das ein krisenfestes Portfolio ist, wage ich nicht zu behaupten. Aber es ist ein Portfolio, mit dem man zumindest mal arbeiten
aber
kann.
Aber gerade wenn man so ein bisschen diversifiziert ist und viele Plattformen hat und über Tausende von Krediten gestreut ist, was ich super beeindruckend finde seit den 11 Jahren, ist halt der im Portfolio-Performance der direkte Vergleich zwischen dem S&P 500 und dem MSCI World. Natürlich haben die mehr Rendite gebracht über die Zeit, aber die P2P-Kredite, das Portfolio, es geht einfach wie an der Schnur gezogen
eine Linie
nach oben. Mhm. Und das ist halt schon beachtlich, gerade in solchen Zeiten wie jetzt gerade mit dem Iran, wo es rauf und runter geht und jeder Tweet von Präsident Trump, der wird da, ja, der schlägt richtig auf den Markt ein und hat ordentliche Folgen und sowas juckt P2P-Kredite halt überhaupt gar nicht. Und das finde ich halt schon beachtlich nach so langer Zeit mittlerweile mit den ganzen Krisen, die wir mittlerweile auch schon durchgemacht haben, wo ja, ich weiß noch, bei Covid, da wurden die P2P-Kredite sofort totgesagt, aber ist nicht passiert. Ganz im Gegenteil. Und danach ging es dann halt da schön aufwärts. Also, ja, sehr, sehr beachtlich die Entwicklung.
Im Moment kommen da ja auch wieder unheimlich viele Bedenken hoch, gerade wenn ich mir angucke hier das Thema Private Credit Markt und jetzt, was war es heute Morgen oder was schon gestern gewesen? Hier das Thema mit OpenAI, die eben noch nicht so viele Gewinne machen, wie sie ursprünglich mal vorhatten. Und da ist ja jetzt auch die ganzen Datencenter, die da mit involviert sind. Und alle Investoren sind ja auch so ein bisschen abgestraft worden. Und da merkt man schon, es kriselt aktuell wieder ein kleines bisschen, was das Thema angeht. Macht ihr euch da keine Sorgen?
Nee, also der Private Credit Markt erstmal ist ja sehr, sehr auf die USA bezogen, selbst wenn es globale Folgen hat. Dann sehe ich alles nicht so schlimm wie die Covid-Krise, weil die kam so von heute auf morgen, bam, überall Moratorien, Kreditsperren. Aber wenn sich die Unternehmen darauf einstellen können, dann sind die, also die waren damals schon extrem schnell, aber wenn die sehen, da funktioniert irgendwas nicht anhand ihrer Historie, dann fangen die an, Länder abzuklemmen, dann fangen die an, Kunden nicht mehr anzunehmen und schrauben entsprechend an ihren Ratings und an ihren Aufnahmekriterien. Also da mache ich mir tatsächlich überhaupt gar keine Sorgen, was das Thema angeht.
Ja, und dass das KI-Thema sich zu einer Blase entwickelt hat, also ich weiß nicht, ob man da noch drüber diskutieren muss, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist ein heißer Zock, was da läuft. Nvidia kauft mittlerweile KI-Buden, damit die wieder Geld haben, damit sie wieder Nvidia-Grafikkarten kaufen können oder halt Karten kaufen können. Also das ist so eine Art Ringschluss, was da so passiert an der Ecke. Und müssen nur die Chinesen noch 1, 2, 3, 4 weitere Modelle bringen, die dann ein Zehntel kosten von einem OpenAI oder einem Anthropic, dann kann sich schon fragen, wie soll das jemals alles wieder finanziert werden, was da an Geld reingeflossen ist. Das ist ein bisschen, schon ein bisschen damals frühe Internetblasen-Vibes, was man da so sieht, ne? Wo auch viel Geld reingeflossen ist und es gab ein paar Gewinner, das wird auch bei KI so sein, es werden nicht alle verlieren, es werden auch nicht alle untergehen, aber dass das alles dann so weitergeht, wie das jetzt gerade läuft, da würde ich meine Hand nicht ins Feuer dafür legen. Aber ich würde auch keine Option dagegen schreiben.
Auf keinen Fall. Hauptsache, die nehmen uns nicht wieder die KI weg, weil dann ist ja, dann wäre, als wären wir in die Steinzeit zurück.
Nee, die werden sie am nicht wegnehmen, aber vielleicht werden sie einfach viel, viel teurer. Das sieht man ja jetzt schon. Die haben bei Copilot von Microsoft gibt es ja auch, die haben jetzt umgestellt, nicht mehr auf Request-Basis, sondern auf Token-Basis. Damit wird das Ganze um Faktoren teurer werden ab nächsten Monat und so weiter und so fort. Also irgendwann werden die halt mal alle anfangen müssen, das, was sie da verheizen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch wieder einzuholen, die Kohle.
Das heißt, ich kann da keine sinnlosen ChatGPT-Abfragen mehr machen?
Noch kannst du die machen, aber irgendwann garantiert nicht mehr. Nee, irgendwann, oder es kostet dann halt Geld, du zahlst schon halt einen Fuffi. Genau. Oder für deine Abfrage, was du heute gemacht hast.
Es ist tatsächlich so, die ganzen KI-Modelle sind meines Erachtens nach derzeit viel zu weit unter dem verkauft, was sie eigentlich kosten müssten. Wenn ich mir zum Beispiel jetzt ein lokales, es gibt jetzt so kleine Minicomputer in Anführungszeichen von Nvidia oder AMD.
Ja, 3000 Euro.
Richtig,
ja.
Genau. Da bin ich bei 3000 Euro und da habe ich jetzt zum Beispiel für mich mal ein bisschen rumgerechnet. Ich habe ernsthaft überlegt, mir so ein Ding zu holen und mich dann dagegen entschieden, weil es sich einfach nicht lohnt, weil realistisch betrachtet in 3 Jahren ist das Ding wahrscheinlich Schrott.
Ja.
2.
Möglicherweise schon 2, ja. Und wenn ich das eben hochrechne, Ich bezahle dann lieber für Claude 100 Euro im Monat und bin ich günstiger dabei und habe hochwertigere Modelle, die ich laufen lassen kann.
Kannst du auch jederzeit wechseln zu einem anderen, was jetzt vielleicht gerade, ne? Genau. Weil jetzt oben AI 4 Punkt oder was weiß ich was, was war das, 4.6 oder was raus oder 5.6, ich weiß schon gar nicht mehr. Und die jetzt einen Hauch besser sind, ja, dann kann ich halt rüber wechseln, ne? Und morgen wieder zu Claude zurück oder dann doch vielleicht so Kimi oder was auch immer.
Genau. Bin ich halt einfach flexibler. Und die Modelle sind einfach erheblich viel besser als die lokalen Modelle. Muss man auch ganz klar dazu sagen. Anthropic macht das relativ clever. Die locken dich mit dem regulären Modell, was aktuell tatsächlich schon unheimlich gut ist. Und wenn du aber auf das bessere Modell zugreifen willst, aktuell ist, glaube ich, 4.7.
7.
Bei dem ist das Problem, du wirst dann so ein bisschen in das, ich glaube, 20 Euro im Monat Abo gelockt oder 30, ich weiß es gar nicht mehr genau.
Ja, 20 hat es gekostet.
Dann stellst du fest, das ist eigentlich super produktiv und hilft dir ganz viel, aber du wirst andauernd blockiert, weil du nicht mehr weitermachen kannst. Und dann wirst du so schnell in das 100 Euro Abo reingedrängt, ob du willst oder nicht. Und ich bin einfach der Auffassung, hier liegt irgendwo der Sweet Spot. Da fängt es an, für die Gesellschaften rentabel zu werden. Und diese ganzen Abos, 20, 30 Euro, kannst du vergessen. Die verdienen da nichts dran. Würde ich ganz frech mal behaupten.
Ja, und vor allem sind noch gar nicht genug bereit, überhaupt schon mal die 20, 30 Euro dauerhaft zu bezahlen.
Ja. Brauchst du ja auch schon Geld.
Das kommt noch dazu.
Gut, und es gibt natürlich Leute, die das vielleicht schon brauchen. Also wer Software entwickelt, aber das ist halt nun mal auch nicht die Mehrheit der Abonnenten.
Ja, das stimmt. Aber du kannst eben, je nachdem, gerade wenn du, ich habe ja auch ab und zu mit Softwareentwicklung zu tun, du kannst halt schon verdammt viel machen. Also du siehst, wo das die Produktivität massiv steigern kann. Aber es ist halt jetzt auch nicht so, dass das von heute auf morgen jeder das braucht. Das stimmt.
Ja, also ich war schon wieder abgeschweift von P2P-Krediten, ne? Zu Subprime-Krise oder sowas, ne? Also ich weiß gar nicht, wie kriegen wir die Kurve zurück? Also wir haben jetzt gerade gehabt hier, wie am Schnürchen wächst.
Also eigentlich müssen wir Patrick nur fragen, wird er jetzt anfangen, in P2P zu investieren? Haben wir jetzt nicht genug Argumente dafür geliefert, dass es sinnvoll für ihn wäre, ein weiteres Standbein aufzubauen?
Ja, speziell was mich interessieren würde, wären eben solche P2P-Kredite, in der Art, dass eben möglichst nicht mit meinem restlichen Portfolio kollidieren. Zum Beispiel habe ich auch relativ viele Immobilienaktien und hier wäre es eben interessant, also Astera oder so wäre dann wahrscheinlich nicht interessant für mich. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas hätte, so in Richtung Agrar oder sowas, würde ich das halt schon als sinnvolle Diversifikation ansehen, wo ich auch Nutzen sehen würde.
Ja, da gibt es natürlich Möglichkeiten, ne?
Genau. Lande ist ja dann eine der acht, die da auf der Liste drauf sind, klar. Ich finde auch so baltische KMU-Geschichten, also wie in Capitalia, finde ich auch nicht uninteressant. Vor allem halt auch echtes P2P, ne? Also, wo du
das bei Lande auch, ne?
Aber genau, wo du dann halt auch dieses Kreditgeberrisiko nicht komplett dann du trägst. Also wo dann halt der Einzelkredit ausfällt und wenn das System hinten dran, das wieder einzutreiben, vernünftig funktioniert, weil die Plattform selber ein Interesse hat, so wie bei Capitalia mit 2,5% Skin in the Game oder auch Finbi hat auch ziemlich viel in jedem Einzelkredit drin. Also wenn die auch ein Interesse daran haben, die Kredite wieder einzutreiben, dann funktioniert sie auch für dich, ne? Und dann hast du halt nicht dieses große, was mache ich denn, wenn auf Mintos wieder zwei Kreditanbahner wegbrechen und damit bei mir dann halt, keine Ahnung, 30% meines P2P-Portfolios schon mehr oder weniger nicht ausgefallen, aber zumindest mal kritisch sind.
Das sind schon schöne Adressen. Gerade Lande wäre, glaube ich, eine ganz coole Sache. Wenn Patrick sagt, gut, Agrarkredite wär interessant und da hast du halt dann auch noch das echte P2P. Du kannst die einzelnen Kredite verfolgen, du siehst die Updates, wenn was ausfällt. Es kann was ausfallen, es wird dann nichts weichgespült. Capitalia ist natürlich sowieso eine der besten Adressen schlechthin, was die Professionalität angeht.
Aber, das haben wir gelernt bei Capitalia letztens und das ist bei Lande nicht viel anders. Bei Capitalia ist es so, dass ab 25 Kredite im Portfolio niemand negative Rendite hat, seit es die Plattform gibt. Ich glaube, sind das jetzt 10 Jahre oder was? Ich weiß nicht, aber auf einige Jahre, 2017.
Ja, die sind schon recht alt.
Genau, also seitdem hat niemand eine Negative, der 25 hat. Ab 50 Projekte sind es dann die 5% und erst ab 100 Projekte nähert man sich dann dem langjährigen Durchschnitt an, also den 7-12%. Das hängt dann noch ein bisschen vom Risikoprofil, was man halt ausgewählt hat und von Zufall und so, ne? Aber so ist es ähnlich bei Lande auch. Also wenn du halt sagst, du willst nur 5 Projekte oder sowas dir angucken und du piekst ja die tollsten Projekte raus, das wird nicht funktionieren. Also das kann funktionieren, aber das wird halt statistisch gesehen eher nicht funktionieren, sondern du musst dann tatsächlich bereit sein, mindestens mal die 50 eher in die 100 Projekte mittelfristig dann reinzugehen oder langfristig.
Bei Lande natürlich einfacher, weil die haben, glaube ich, nur 50 Euro mindestens. Ne?
Der mehr. Ja. Genau, dem 50.
Wärst du dann bei 5.000 Euro, wenn du 100 im Portfolio hast und bei Capitalia wären es, glaube ich, 200 Euro pro Projekt, also das Vierfache.
Ja. Gut, das ist dann natürlich auch alles andere als anfängerfreundlich, da sind die 50 Euro sympathischer.
Ja.
Ja, aber also das ist schon das, was so viele ja dann auch immer dann gleich sagen, oh, Lande voller Kack und so, ne, weil ich habe 3 Projekte und davon ist eins ausgefallen. Ja, das ist halt schon ein reines Systemproblem, das kann nicht funktionieren so. Also das ist einfach dein Glück, wenn sie nicht ausfallen, die 3. Oder natürlich ein super Investor, der sich die Projekte alle vor Ort angeguckt hat und genau weiß, was er tut. Das soll es ja auch geben. Aber ne, also statistisch gesehen funktioniert es halt nur, wenn man sich in die relevante Größenordnung reinmanövriert. Und das sind, ich kenne die Zahlen bei Lande nicht, aber wir haben es jetzt ja gerade letztens von Capitalia direkt erfahren, sind es halt diese größer 25 und das ist, muss man einfach
wissen. Eine interessante Sache bei Lande nachzufragen. Die haben natürlich eine etwas höhere Auswahlrate. Das ist einfach der Anlageklasse, glaube ich, bedingt. Ich glaube, die liegt bei 3,6%. Ich glaube, bei Capitalia ist es
1,1.
Deutlich weniger. Ja. Aber gut, die sind natürlich auch in anderen Märkten unterwegs. Capitalia ist ja auf den Kernmärkten, wo sie sich halt super auskennen mit Lettland, Litauen und Estland. Und Lande ist halt auch in Rumänien und jetzt in Polen tätig, wo sie halt ihr Geschäft auch noch aufbauen und das ist natürlich nicht gerade förderlich für die Ausfallrate, wenn sie da noch ein bisschen was lernen müssen.
Ein Ausfall heißt ja auch nicht unbedingt, dass das Geld komplett weg ist. Das ist ja das nächste Ding. Das heißt dann, dass es halt langwierig wird und ein Teil davon weg ist.
Das kann Jahre dauern, genau, richtig.
Ja, also das ist ja auch sowas. Also es ist ja auch kein Investment dann, wenn du sagst, du willst das mal anfangen, wo dann nach einem halben Jahr oder so beendet ist. Ne? Das ist dann schon was, wo du dich dann halt auf schon mal 2-3 Jahre...
Bindest. Aber es ist, glaube ich, ein spannendes Projekt für dich, Patrick. Gerade bei Lande, da auch gerade wenn Preise ausfällen, ist es manchmal echt lustig, was da so drinsteht. Die Kredite sind ja auch oft besichert, manchmal auch mit Maschinen. Und irgendwo heute jemand geschrieben, da war ein Kredit, der hatte auch irgendwie eine Maschine als Besicherung, aber leider war die Maschine dann nicht mehr auffindbar, die war irgendwie weg oder so. Okay. Das ist auch, sind schon coole Stories bei. Also macht schon Spaß, da manchmal mit dabei zu sein, muss ich ehrlicherweise sagen.
Sind die Dinger nicht versichert?
Weiß ich nicht. Ich schätze mal schon, ja.
Ja, da war ja alles Mögliche, weil dann was ich gegen Unwetter ist versichert, aber wenn der Bauer der Internet reinholt, also am Anfang hatten sie halt auch viele so Getreidekredite ganz am Anfang und da haben sie halt dann erst festgestellt, dass es nicht so gut funktioniert hat, weil gegen, keine Ahnung, wie nennt man das, ein Bauer, der keinen Bock hat, kann man das halt nicht versichern. Man soll nur gegen Unwetter versichern und so, wenn der die Ernte halt einfach verkommen lässt, warum auch immer, mag ja auch persönlich wichtige Gründe geben, warum das passiert, dann ist ja die Besicherung halt nichts wert. Ja. Ne? Und Land ist einfacher, ne? Land oder je nachdem, wo das Land ist, ist es halt, kann man das halt ganz gut verkaufen. Eine Maschine hast halt auch das, wenn er sie zusammengerissen hat, zusammengerobbt hat, wenn es ein bisschen fällig wird, ist es auch ein Risiko, was ich vermute nicht versicherbar ist, so einfach. Boah, das weißt du ja als Spezialist eh
besser. Ein Restrisiko hast du ja sowieso immer. Also ob Sicherheit hin oder her, ob das dann zurückgeholt werden kann, ist halt immer fraglich. Und ich weiß nicht, Thomas, wie du das hältst, aber ich schaue mir diese ganzen Einzelkredite heutzutage auch gar nicht mehr an. Also manchmal, wenn ich drauf gestoßen werde, dann vielleicht, aber ob der jetzt ein Kredit ausfällt, einer von, keine Ahnung, 200, 300 auf einer Plattform, ist mir total Wumpe. Dann ist das halt so.
Ja, in meinem Gehirn hat sich nur eingebrannt, dass ich halt doch gucke, dass sie mit Land besichert sind und dann noch die Baltischen ich am liebsten habe, dann gucke ich halt und dann, wenn ich dann sehe, ja, da hat er doch nur 10% oder 11%, dann nehme ich halt doch den 12%, wenn ich die Baltikum ist. Nein, ich versuche dann schon ab und an ein bisschen zu variieren, aber Autoinvest habe ich tatsächlich keinen bei Lande.
Nein, den habe ich schon, ja.
Da muss ich mal vielleicht wieder mal gucken. Aber ich wollte mir eh nochmal Lande angucken, weil ich habe da, ich glaube, erst 4.000 Euro, also da muss ich auch noch ein bisschen aufstocken, um die 100 Projekte endlich voll zu kriegen.
Das ist auch
also
noch ein Punkt. Ich wollte nur gerade fragen, ihr guckt da gar nicht so aktiv dann nach den einzelnen Projekten, sondern versucht dann mehr so über Diversifikationen zu gehen.
Ja.
Genau, weil du bist ja auch kein, also ich bin ja auf der Plattform, ich investiere auf einer Agrarplattform, weil ich ja denke, das sind Experten, die sich mit Agrar auskennen. Warum soll ich denn jetzt die Kredite für mich bewerten? Anhand, ich kenne das Land nicht, ich weiß nicht, wie da die Landwirtschaft aussieht. Klar, man kann sich irgendwas zusammenreimen, machen ja viele aus der Community, aber meiner Erfahrung nach, ob du das nun machst oder nicht, deine Rendite wird dadurch sehr wahrscheinlich nicht besser werden.
Ja, das denke ich mir nämlich auch, dass deine Analyse als Laie da wahrscheinlich nicht so wirklich hilfreich ist.
Ja, aber das ist eine ständige Diskussion in der Community, auf diversen Plattformen, dass viele halt denken, wir wissen besser, was halt gerade abgeht in diversen Märkten, was aber de facto in den meisten Fällen halt nicht so ist. Deswegen gibt es halt bei den meisten Plattformen auch diese Auto-Invest-Funktion, dass du halt einfach, du kannst halt anstellen, da schmeißt du Geld rein und dann wird das Geld halt für dich verteilt. Das heißt, du musst da eigentlich gar nicht mehr viel machen. Also du bist gar nicht gezwungen, jetzt in die Kredite reinzuschauen. Manche Plattformen musst du es machen, beziehungsweise musst du die zusammenklicken, wie zum Beispiel, bei Capital musst du es gar nicht mehr, die haben auch ein Auto-Invest. Aber es gibt halt einige, wo du es halt selbst machen musst, aber die beiden jetzt
in
nicht.
In Rento.
Ja. Genau, in Rento, ja.
Bei In Rento musst du jeden Kredit einzeln klicken, gibt es leider kein Auto-Invest und musst auch schnell klicken, da hast du eh nicht viel Zeit durchzulesen, weil das ist so begehrt, dass es innerhalb von Sekunden teilweise mehr, also Minuten, die Kredite wechseln.
Genau, da ist die Strategie, erst investieren und sich danach durchlesen, was man investiert hat.
Und dann ärgern, dass es halt doch das Hotel irgendwie in der Pampa in Polen ist und nicht die tolle Mietimmobilie.
Ja, aber anders geht's halt nicht da auf der Plattform, ansonsten kommst du halt, kriegst dein Geld halt nicht investiert. Ja. Du siehst, es ist ein spannendes Feld, Patrick.
Wenn du viel Zeit hast, kannst du auf jeden Fall damit mit allen parallel anfangen.
Wenn ich viel Zeit und viel Kapital habe, kann ich in alle investieren?
Nö, mit wenig Kapital kannst du auch schon in alle investieren. Ob du damit erfolgreich bist, das ist nochmal eine andere Frage. Also bei so einer Plattform wie Lande, da brauchst du schon ein bisschen Kapital. Naja, bei einer Mintos oder bei einer Nektaro oder bei diesen ganzen Buyback-Plattformen, da kannst du tatsächlich mit wenig Kapital hingehen, weil ja, da hast du ja das Risiko in einem Anbahn, an einem Kreditgeber dann versenkt. Da brauchst du keine Diversifikation über Tausende von Krediten. Das ist völlig egal. Oder Bondora, da kannst du 1 Euro reinlegen. Ja, ich glaube, 10 brauchst du, damit die 5 Euro Prämie kriegst oder so. Ne? Also da kannst du 10 Euro hinlegen und hin dran verteilen sie das anscheinend oder sicher sogar in mehrere Kredite. Aber spielt keine Rolle. Entweder Bondora bleibt uns als Firma erhalten und wirtschaftet gut, dann kriegst du deine 10 Euro wieder mit 6% Zinsen. Oder eben, es gibt ein Problem und dann ist es egal, ob du 6 Kredite hinten dran hast oder einen. Das ist der Unterschied. Also du kannst auch mit Kleingeld in P2P investieren, aber dann halt mit einem anderen Risikoprofil.
Ich glaube, das wird tatsächlich mal ein interessantes Projekt für uns hier bei Investierten Wissen.
Unbedingt. Mehr Schwandöses.
Ja, wir fangen mit Land oder so. Das finde ich schon ganz cool, wenn man sowas mal durchleuchtet und mitnimmt. Agrarkredite, Farmer und so. Das finde ich super sympathisch. Klar. Kann man nicht viel falsch machen.
Ja, die armen Farmer. Prima. Patrick, hast du noch was? Sonst müssen wir natürlich endlich mal Lars Spartipp noch nach vorne kramen, bevor wir hier den Laden zumachen.
Nee, ich habe soweit alles angesprochen, was mir wichtig war.
Warst du noch in was für ein Patrick oder können wir endlich von dir hören, was dein neuester Trick ist?
Nee, ich bin ansonsten einfach gespannt, ob Patrick das irgendwie startet und ob wir wirklich mal im Kapitalunfug darüber was hören. Und ja, was Thomas dazu sagt, wenn der Patrick anfängt, in B2B-Kredit zu investieren. Aber vielleicht überzeugt Patrick ja den Thomas am Ende auch noch und dann sind wir am Ende alle in B2B investiert. Nee, glaube ich auch nicht. Schöne Grüße an der Stelle, falls
dann
du
das. Genau, Grüße an Thomas.
Ja, gut. Ja, zu meinem Sparprojekt. Also, ich glaube, jetzt hören wahrscheinlich nicht mehr viele zu, aber um das zu verstehen, muss ich noch ein bisschen weiter ausholen. Und zwar habe ich ja seit 2 Jahren eine kleine Tochter und das Fliegen mit ihr, das ist immer super anstrengend. Also bei meinem Sohn, der ist jetzt mittlerweile 14 und damals in dem gleichen Alter war das super entspannt mit ihm, aber sie, die nimmt echt den halben Flieger auseinander. Super nervig und das hatten wir jetzt schon 3-4 Mal und wir trauen uns auch gar nicht Langstrecke mit ihr zu fliegen, obwohl wir das jetzt eigentlich mal echt gerne wieder machen würden, aber das, keine Ahnung, wenn du 10 Stunden irgendwie so einen tasmanischen Teufel neben dir hast, der nicht schlafen will und nur rumschreit, das ist halt nicht so cool. Und in der Economy ist das auch manchmal echt stressig. Manchmal hast du dann irgendwie so einen Dreiersitz oder so eine Viererreihe und hast du noch jemanden daneben sitzen, den das voll nervt. Und die anderen Gäste werden genervt und ja. Aber ich bin auch auf der anderen Seite viel zu geizig für Business-Class-Flüge. Und jetzt habe ich mich in den letzten Wochen intensiv mit dem ganzen Thema Flugmeilen sammeln auseinandergesetzt, um mit denen dann halt ja Business oder First Class zu buchen und dann am Ende halt wenig zu bezahlen. Und dann, muss ich sagen, bin ich leider ganz, ganz schnell in so einem Rabbit Hole verschwunden. Ja. Das ist echt der Wahnsinn. Ich sammle ein paar Flugmeilen nebenher, sind dann 3 neue Kreditkarten und ein 100.000 € Investment bei Revolut inklusive stundenlanger Beschäftigung mit Rabattcoupons geworden, um die Struktur einmal richtig aufzubauen und um euch da mal so ein bisschen abzuholen. Also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, es gibt eine beliebte Kreditkarte, die beworben wird, und zwar das ist die American Express Platinum. Das ist eine der besten Karten zum Meilen sammeln. Und ich hatte die auch schon mal damals. Habe ich dann zu Covid abbestellt, weil mir damals zu teuer war. Die kostet damals 700 € im Jahr. Ich glaube, mittlerweile sind es 850. Zudem ist die Akzeptanz in Deutschland relativ schlecht. Und man muss immer Umwege gehen, damit zu bezahlen. Muss sie dann bei PayPal hinterlegen, also Späßchen und offline damit zu bezahlen. Außer in Läden wie Aldi oder so ist auch schwer. Aber man kann diese Umsätze oder diese Meilen, die man mit aktiven Umsätzen generieren muss, kann man ganz, ganz einfach heutzutage bekommen mit den sogenannten REF-Points bei Revolut. Und Voraussetzung dafür ist, das geht noch nicht lange, ich glaube letztes Jahr oder so haben sie es eingeführt, Voraussetzung dafür ist, dass man das Geld in ein sogenanntes REF-Pocket einzahlt. Und im Grunde ist das kannst du sehen, wie ein Tagesgeldkonto für Flugmeilen, die halt täglich einlaufen in verschiedenen Staffeln bis hoch zu 100.000 €. Also du kannst anfangen mit 2.500. Und da gibt es dann irgendwie 5 von diesen Punkten pro Tag. Und bei 100.000 € gibt es dann 700 Punkte pro Tag, was dann 270.000 im Jahr sind. Und da sind dann schon mehrere Business-Class-Flüge drin. Und das Coole ist, das Geld, das kann jederzeit ausgezahlt werden. Und es ist auch noch innerhalb der neuen Einlagensicherung bei Revolut. Die haben jetzt auch nicht mehr 20.000, sondern 100.000 €.
Aber unverzinst.
Ne? Naja, nee, es ist nicht unverzinst. Du kriegst ja die REF-Points.
Die Gummipunkte, genau.
Die haben wirklich einen Gegenwert. Also das sind keine Gummipunkte.
Aber es sind aber noch keine Meile, sondern die nimmst du dann und gehst dann mit zu deiner American Express oder was? Mit den Dingern?
Die REF Points, die kannst du dann nehmen und dann sind da, glaube ich, 14 Partnerprogramme angeschlossen. Also Flugmeilenprogramme von den entsprechenden Fluganbietern. Und dann kannst du die halt wirklich ein REF Point direkt zu einer Flugmeile, kannst du die umtauschen. Ja.
Und die American Express, wo passt die da rein?
Ja, die nutze ich halt gar nicht mehr.
Die braucht man jetzt nicht für dein Headtrack, für dein neues Ding.
Die braucht man nicht zwingend, weil die habe ich jetzt quasi durch diese REF Points ersetzt. Und die REF Points und die American Express, die bilden im Grunde die gleiche Flugallianz ab. Also es gibt ja, glaube ich, 3 große Flugallianzen auf der Welt. Das OneWorld, SkyTeam, glaube ich, und das ist die andere Star Alliance. Und die REF Points, die bilden quasi OneWorld ab, also British Airways und sowas. Und dann habe ich mir jetzt aber noch kommen wir zu den 3 Kreditkarten, habe ich mir noch 3 Miles and More Kreditkarten für mein Geschäft, für Privaten, das heißt Partnerkarte für meine Frau geholt. Und das kostet nicht mal ein Viertel der Gebühren für die Amex, kann dafür aber überall eingesetzt werden und deckt jetzt dann halt auch die ganzen Flüge der Star Alliance, also Lufthansa etc. ab. Und ja, mit den beiden Möglichkeiten habe ich jetzt halt die wichtigsten Sachen abgedeckt und ich muss jetzt nicht mal groß viel mehr dafür tun, aber jetzt wird's richtig schräg. Die Miles and More, die ist zwar nicht so gut wie die Amex, was das Flugmeilen und Punktesammeln angeht, aber man kann die mit Payback koppeln und die Payback-Punkte dann wieder transferieren und ein Payback-Punkt ist tatsächlich eine Flugmeile. So, jetzt gibt's aber in Payback total verrückte Coupons. Ich habe es heute erst gemacht. Beispielsweise gab's einen 45-fach-Coupon bei DM. Und dann habe ich jetzt mal, weiß ich nicht, was waren das, 20 oder 25 Packungen. Also das war ein Coupon 45-fach auf Sensodyne bei DM. Das ist dieser Zahnpasta-Hersteller. Habe mir jetzt 25 Tuben von dieser Zahnpasta bestellt und habe dann gleich über 2000 Payback-Punkte bekommen, die ich ja wieder in Flugmeilen umwandeln kann auf Miles and More. Und das ist richtig krass. Also da gibt's keine Ahnung, man hat hunderte von diesen Coupons da. Du musst dann halt ein bisschen in der Weltgeschichte rumfahren oder halt online bestellen. Und es gibt auch Websites, da kannst du Zeitungsabos abschließen und dann gleich Zehntausende von Flugmeilen sammeln. Meilenoptimieren.com ist zum Beispiel so eine Seite. Total irre, was da einfach abgeht. Ich stehe da erst am Anfang und das wird mich, glaube ich, noch lange beschäftigen. Und ich hoffe, dass ich jetzt nie wieder Economy fliegen muss. Und das Thema Cashback ist tatsächlich damit auch vorbei, weil das habe ich jetzt halt umgewandelt, beziehungsweise meine Cashback-Währung sind jetzt halt Flugmeilen und Payback-Punkte. Ja, das.
Und du, hast du das mal ausgerechnet, was es so finanziell im Vergleich zu dem Cashback ist? Also ist es dann wirklich?
Ja, das kommt drauf an. Also zum Beispiel bei diesem 45-Fach-Coupon heute, da waren 26 Cent pro ausgegebenen Euro. Ja, das heißt also, das hat sich schon gelohnt.
Hat sich gelohnt.
Ja, also das ist halt auch das Ding. Also wenn du halt.
Aber du kannst nur für Business Class haben.
Nein.
Oder kannst du auch Economy.
Du kannst auch einfach, genau, kannst auch deine Economy-Flüge damit buchen. Aber den größten Wert hast du halt für die teuersten Sachen, die du buchen kannst. Also wenn du zum Beispiel, da kannst du auch deine Payback-Punkte oder auch deine Flugmeilen kannst du ausgeben für, weiß ich nicht, irgendwie Besteck oder Pfannen oder irgendwas für die Küche oder irgendeinen anderen Müll.
Ja, Schrott.
Genau. Und das ist halt.
Lass mir sie mal aufs Konto überweisen.
Das ist halt genau das, was die halt auch wollen.
Wollte ich gerade sagen, diese Payback-Punkte, die kann man sich tatsächlich auch ganz offiziell auszahlen lassen. Ich glaube, ein Punkt ist irgendwie 50 Cent oder so, wenn ich mich nicht täusche.
Nee, 1 Euro. 1 Cent. Ein Punkt ist 1 Cent.
Ah, okay. Sowas.
Ganz normal. So wie, ja.
Gut, aber genau. Du kannst tatsächlich mit diesen Payback-Punkten wirklich unheimlich viel machen. Wenn du da das ein bisschen versuchst zu verfolgen, zum Beispiel, wenn du bei Amazon oder so irgendwas bestellst, kannst du einfach über den komischen Link da von Payback reingehen. Und hey, es sind nur ein paar Euro, aber wenn du mal was Teureres bei Amazon holst, warum nicht mitnehmen?
Ja, aber wirklich, du kannst dir mit diesen Coupons, kannst du dir für kleine Beträge wirklich Tausende von diesen Punkten holen. Du musst halt ein bisschen hinterher sein und musst vielleicht auch mal ein kleines Lager im Keller anlegen. Also das werde ich jetzt wahrscheinlich machen. Aber das Geheimnis ist dabei, glaube ich.
Kannst du eine Sensordüne der Tafel spenden lassen?
Nein, ich verbrauche
das getan, wenn ich es mit dem Schrott.
Ich benutze sie ja tatsächlich. Also das ist halt auch ein bisschen das Geheimnis dabei, also sich jetzt nicht irgendeine Scheiße damit zu kaufen, sondern wirklich das für die Sachen zu benutzen, die man halt braucht. Und wenn dann halt mal ein Coupon kommt, jetzt halt so wie dieser 45-fach ist oder irgendwelche anderen, dann halt einfach mitnehmen. Oder jetzt gibt's
Der Schwarmtrick wäre aber gewesen, du hättest die Billigzahnpasta im Aldi gekauft, die ein Drittel gekostet hätte von deiner Sensordyne.
Ja, dann hätte ich aber keine Payback-Punkte bekommen.
Jo, aber die 3 Euro, die dann gespart hättest pro Tube, die hättest dann direkt investieren können wieder.
Ja, so darfst du ja nicht denken.
Ja, schon klar.
Also das ist halt so, du musst halt ein bisschen Geld ausgeben, wenn du halt ein bisschen mehr Komfort haben willst. Aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, was diese First-Class-Flüge manchmal so kosten, aber da bist du mal schnell im fünfstelligen Bereich. Und da bin ich dann zu geizig für. Und darüber kann man das halt lösen. Wollen wir schauen, ob ich es hinkriege und ob ich da in einem Jahr auch noch so motiviert bin. Ich bin jetzt, weiß ich nicht, so 4, 5 Wochen dabei oder so und mir macht das richtig, richtig Spaß, muss ich sagen. Sowas darf man mir halt nicht geben, weil eine Krankheit an mir ist, wenn ich immer sowas sehe oder merke, das funktioniert irgendwie gut, dann fange ich immer an, irgendwelche Systeme drum zu bauen, bis das dann irgendwann so komplex ist, dass ich.
Ich kann ja noch einen Tipp geben, weißt du? Du musst auch die Edeka-App dir aufs Handy packen und die DM-App aufs Handy packen, weil da gibt es nämlich nochmal andere Coupons wie in der Payback-App, auch mit Payback-Punkten trotzdem.
Weiß ich alles, kann man alles kombinieren.
Achso, okay, dann. Aber du brauchst 1000 Apps dann am Schluss
auf dem Handy. Ja, das ist leider so, aber naja, auf jeden Fall, selbst wenn man jetzt nicht für Flugmeilen unbedingt spart, ist das halt echt eine ganz coole Sache, weil mit diesen Punkten kann man auch noch ganz viele andere Sachen machen. Man kann sie halt einfach so mitnehmen am Tag. Und ich glaube, am Ende ist es profitabler tatsächlich als Cashback, wenn du halt die richtigen Aktionen nutzt. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst. Ich habe auch immer gedacht, dieser Payback-Scheiß. Aber jetzt, wo ich mir das mal ein bisschen angeschaut habe, durchgestiegen bin, glaube ich am Ende, dass man mehr rausbekommt als mit einer 1% Cashback-Karte, wo du halt einfach das Cash mit auf die Karte kriegst oder dass das irgendwie wieder zurückgezahlt wird.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du eben bereit bist, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen und diese besagten 10 verschiedenen Apps dann auf dem Handy zu haben, und das auch alles so ein bisschen zu verfolgen, dann zu managen, was du wann brauchst, kannst du damit richtig viel machen auf jeden Fall.
Demnächst dann beim Lars auf dem Blocken Payback, Cashback, Newsletter abonnieren oder
so. Nee, vielleicht nicht auf meinem Blog, aber tatsächlich kamen mir da schon Ideen hoch, ob ich mir da nicht nochmal ein weiteres Standbein mit aufbaue. Aber es gibt auch schon genug. Es gibt tatsächlich in dem Bereich auch schon etliche Influencer, Wahnsinn. Und auch Communities, die wirklich hunderte von Euro im Monat kosten, um halt einfach immer die neuesten Informationen zu bekommen. Irre, was da alles abgeht. Also es gibt für jeden irgendwas.
Junge, jetzt sind wir aber ganz weit heute durch allen möglichen Genres durchgehäkelt. Ich glaube,
ich auch.
Jetzt reicht's. Machen wir Deckel drauf, oder?
Ja.
Vielen herzlichen Dank, Patrick, dass du da warst und uns ein paar Einblicke gegeben
hast.
Danke,
war echt cool.
Ja, gerne. Vielleicht sehen wir uns nochmal.
Wollen wir doch hoffen. Und natürlich auch herzlichen Dank an alle da draußen, die dabei waren. Seid uns gewogen, hört beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin.
Ciao. Und Patrick, vielleicht schlägst du mal dem Thomas vor, machen wir mal einen kapitaler Unflug, Double Feature, P2P-Café oder so mit zu viert. Das wäre mal was.
Oh ja, das wäre mal eine spannende Geschichte. 2 gegen 2.
Schlag ich vor.
Alles klar.
Bis dahin. Ciao.
Tschüss.